Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 234, dem kleinen beschaulichen Fanradio der Randalemeister. Und da kommt er nochmal auf den Knopf. Ja, grandios, das lassen wir jetzt so, das ist wie gewollt. Ja, ich begrüße heute in der Runde den Marvin.
Hi.
Den Dennis.
Ja, servus, hallo.
Den Wrestlingmeister Basti.
Introspekt, neue Saison. Gute!
Und heute zu Gast vom FC Magdeburg Podcast, der Alex.
Ja, Grüße, schönen guten Abend. Freue mich dabei zu sein und vielen Dank für die Einladung.
Bitte, bitte. Wir haben ja einiges aufzuarbeiten. Vor diesem wunderbaren, grandiosen, über die volle Distanz gehende Pokalspiel haben wir ja bei euch, also haben Marvin und Basti bei euch so ein bisschen über das Spiel gesprochen und deswegen ist es nur fair, dann hier auch mal dich einzuladen und dir die Möglichkeit zu geben, deine Meinung dazu abzutragen. Ich starte einfach mal mit meiner Meinung. Ich muss zugeben, ich habe das Spiel nicht ganz gesehen, weil pünktlich zum Elfmeterschießen dieser wunderbare freie Stream, den ich mir aus diesem Internet rausgezogen habe, seinen Geist aufgegeben hat. Von daher konnte ich den wahrscheinlich spannendsten Teil des ganzen Spiels überhaupt nicht nachvollziehen. Ich fand aber schon, man konnte den Klassenunterschied sehen. Magdeburg war klar besser als wir.
Ich weiß nicht, aus Drittligisten-Perspektive ist es natürlich immer so, dass du halt dann erstmal sagst, okay, es also war jetzt nicht so viel von dem Klassenunterschied zu sehen. Ich muss sagen, gezeigt hat, dass ich letzten Endes ja dann irgendwie doch in der Abgezocktheit irgendwo. Aber aus unserer Perspektive war das natürlich letzten Endes ein recht bitterer Ausgang. Ist auch irgendwie, also unser Trainer hat das dann auch gesagt, so ein bisschen so wie täglich grüßt das Murmeltier, weil irgendwie können wir keine Elfmeter schießen. Aber ansonsten, jetzt für den neutralen Beobachter, hatte das eigentlich alles irgendwie, Spannung und so weiter, nur halt eben, also aus meiner Perspektive, unserer Perspektive halt den falschen Ausgang und einen doch zugegebenermaßen glücklichen Einzug in die zweite Runde für die Eintracht, würde ich denken.
Du fandst da was Spannung drin? Also ich hatte echte Probleme, mich wach zu halten in den ersten 90 Minuten.
Ja, und ich habe dir irgendwann gedacht, ich werde jetzt alt für den Scheiß, das ist ja wohl unfassbar. Also die Spannung war dann, muss man auch ganz klar sagen, kommen wir ja wahrscheinlich nochmal zu, dann halt kurz nach der Halbzeit bei mir auch erstmal so ein bisschen raus, da hatte ich dann erstmal kurzzeitig keine Lust mehr auf Fußball so wirklich. Aber ja, Elfmeterschießen ist halt dann am Ende immer auch so ganz, 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 ganz grausam, furchtbar, und wenn es dann auch die eigene Mannschaft irgendwie mit betrifft, ist es noch viel, viel schlimmer und so weiter. Also brauche ich jetzt erstmal nicht wieder so schnell, muss ich sagen.
Also auf einem ganz niedrigen Niveau war da schon Spannung. Also ich meine, da waren zwei Mannschaften, die gegeneinander gespielt haben, wo den René wahrscheinlich gar nichts Unrecht sagt, Magdeburg war die bessere Mannschaft. So gefühlt war es auf jeden Fall die Mannschaft, die mehr positiv überrascht hat. Ja, wenn man es mal so sagen kann. Die Eintracht hat akzeptable Ansätze gehabt. Ich habe mir jetzt auch kein wunderbares Spiel von der Eintracht erhofft, aber da ging halt vieles nicht so wirklich gut zusammen. Wobei man sagen muss, das 1-0 von Regotte und auch wie das halt rausgespielt wurde, das war schon ordentlich. Also man kann ja nicht alles schlecht reden. Und das war eigentlich schon ein ordentlicher Beginn, also relativ früh. Und da habe ich eigentlich schon gedacht, okay, die Eintracht hat hier relativ früh jetzt das wichtige 1-0 gemacht und könnte so weiterspielen. Gewundert hat es mich, dass danach überhaupt keine Offensivszene mehr folgte.
Was mich halt bei dem Ding am meisten gewundert ist, wenn du dir mal die Aufstellung anguckst, wir haben ja mit einer ganz klaren Offensivausrichtung gespielt. Mit einem Maja, mit einem Gacinovic, wir haben das Ding mit dem Castagnas, was wir ja letzte Woche besprochen hatten, wo wir gesagt haben, der wird den nochmal ins Schaufenster stellen, den Ragota da vorne, also du hast 4-1-A Offensivkräfte. Und gefühlt hatten wir außer dem Ding von Ragota nicht wirklich einen Schuss aufs Tor in der ersten Hälfte. Also das ist doch peinlich hoch 10.
Ja, peinlich ist, ja, natürlich ist es irgendwo peinlich. Deswegen, ich würde ja auch nicht sagen, dass ich bin ja auch nicht zufrieden gewesen mit dem Spiel, weil mir halt einfach die Offensivaktionen gefehlt haben, wie du das eben schon so richtig gesagt hast. Was ich aber andererseits auch mal positiv hervorheben will, ist, dass Magdeburg relativ intelligent eigentlich gespielt hat und das Spiel nach vorne dahingehend sich gestaltet hat, relativ viele Weitschüsse, wie soll ich sagen, treten, ja, beziehungsweise ist der falsche Ausdruck, aber also relativ viele Weitschüsse zu vollführen, die auch immer wieder gefährlich waren. Also da war der ein oder andere Flatterball dabei. Zum Glück hatten wir Radetzky im Tor. Das hat er ja am Ende des Tages dann noch bewiesen, dass er der richtige Mann in diesem Kasten ist. Aber da waren, da war die ein oder andere gefährliche Situation aus Magdeburger Sicht dabei und wir haben im Endeffekt offensiv keine Mittel gefunden.
Ja, nicht nur das. Ich fand auch, dass dann dürfen auch die anderen mal zu Wort kommen, die Magdeburger durchaus auch festgestellt haben, dass einfach eine ganz große Sollbruchstelle in unserer Abwehr die Abstimmung zwischen Hector und Abraham ist, die halt einfach noch nicht da war.
Die auch nicht da sein kann.
Ja, natürlich kann die nicht da sein, das ist absolut nachvollziehbar, aber das haben sie schon sehr clever Abstimmung gemacht.
Hat man ja auch gemerkt, wie deutlich die Abstimmung zwischen der Abwehr und Radetzky noch gefehlt hat, gerade diese Harakiri-Bälle immer, wo du gemerkt hast, da fehlt noch so ein bisschen die Interaktion zwischen den Innenverteidigern und die Abstimmung zwischen Innenverteidigern und Torwart. Also waren teilweise ja auch leider dann wirklich skurrile Bälle, wo du gedacht hast, oje, jetzt was ist denn das schon wieder für ein Rückspiel? Und ja, muss man sagen, da muss noch dringend dran gearbeitet werden. Aber wie der Basti schon sagt, kann ja noch nicht optimal sein. Mit den anderen Sachen, was mir negativ aufgefallen ist, ist leider Hasebe, das Spiel generell, nicht nur, dass er den Freistoß, glaube ich, was ja auch hätten Elfmeter sein können, zum 1, war das 1-1 dann gewesen oder war das noch der vorbeiging? Auf jeden Fall hatte er sehr viele unglückliche Aktionen. Eigentlich, wo man gedacht hat, Hasebe vielleicht mit Stabilität auf der Doppel-6, da hat mir ein Husch die viel, viel besser auf der Position gefallen. Und wenn ich das schon sage, dann merkt man schon, wie die Qualität leider da war. Und ein Castaños, weil er gesagt hat, in Schaufenster stellen. Also ich muss sagen, Werbung für sich hat er nicht gemacht. ja, muss man mal gucken. Also,
ja, sie haben ihn in ein Schaufenster gestellt, aber er hat es halt selbstständig von innen mit schwarzer Folie abgeklebt. Also das ist halt auch blöd.
Ja.
Ja, aber um nochmal ganz kurz auf diese Geschichte zurückzukommen, mangelnde Abstimmung und so weiter, das war ja im Prinzip aus unserer Perspektive auch eine der zwei großen Dinge, auf die wir setzen mussten auch in dem Spiel, dass wir uns natürlich irgendwo auch erhofft haben, dass da eben, was ja auch gar nicht sein kann, halt so die Eingespieltheit eben noch nicht da ist, dass man da halt eben auch Lücken findet und so. Und ich finde, was der FCN dann auch ganz gut halt gemacht hat, auch nach dem Gegentor super gut gemacht hat aus meiner Sicht, war dann halt immer sehr, sehr schnell auf den Füßen zu stehen, also sehr aggressiv drauf zu gehen, sehr früh drauf zu gehen, früh zu stören, da keine Ruhe zu lassen und einfach auch nicht aufzuhören und so weiter. Und wenn du dann natürlich eine Mannschaft hast, die eben, wo dann an bestimmten Stellen noch die Routine fehlt und so, dann ist das halt, naja, für einen Verein, der einfach zwei Spielklassen tiefer spielt, auch immer nochmal eine ganz gute Chance einfach irgendwie. Wir haben es dann halt nur nicht zu Ende gespielt und haben dann halt die Chancen, die wir eben hatten, die dann vielleicht ein Bundesligist nochmal anders verwertet, eben auch nicht genutzt. Ja. Aber ich meine, klar, also wie gesagt, das war das Ding, wo wir so ein bisschen drauf geguckt haben, auch ist doch klar.
Ja. Ich fand auch gerade das mit diesem auf den Füßen stehen, ich fand halt auch, dass ihr gerade den Hector da ganz gut gereizt hat. Der ja dann auch natürlich sein Nötiges dazu beigetragen hat und da mitgespielt hat. Aber das hat auch irgendwie, also zumindest aus eurer Sicht gefühlt, ganz gut funktioniert.
Ja, ja, das, also da ist einiges tatsächlich für uns gelaufen und umso ärgerlicher ist es daneben, dass du halt am Ende des Tages zwar 120 Minuten und einen Elfmeterschießen und einen großen Kampf hast, aber ja, die zweite Runde gucken wir trotzdem im Fernsehen. Ne?
Ja, ich muss echt sagen, nach dem 1-1, dieser abgefälschte Freistoß durch Hammern, relativ zum Ende des Spiels, ich glaube 86. Minute, wenn ich richtig in Erinnerung habe.
Ja.
Ja. Da habe ich dann schon gedacht, okay, wir haben das Spiel jetzt wirklich aus der Hand gegeben. Also danach war mir eigentlich schon bewusst, dass die Eintracht hier das Ding verliert. Das war eigentlich wirklich das, was ich gedacht habe, weil natürlich, was nach der Pause passiert ist, wie Alex, wie du es auch richtig gesagt hast, wir können da ja auch wirklich gleich nochmal drauf eingehen, da habe ich auch keine Spannung mehr gehabt in dem Maße. Also ich denke, das ging den Spielern zum Teil ähnlich, zumindest den Eintracht-Spielern hatte ich das Gefühl, dass da in gewisser Art und Weise irgendwas raus war, was du auch in der zweiten Halbzeit nicht mehr wirklich auf die Kette bekommen hast. Eher noch die Magdeburger, ja. Weil der Fansupport da war, weil auch die Fans, auch die gemäßigten Fans da gesagt haben, okay, wir machen hier wieder was draus, da gab es dann ordentlich Gesänge und da hatte ich das Gefühl, dass Magdeburg wesentlich besser im Spiel war, folgerichtig das 1-1 und ich hätte nicht gedacht, dass wir danach noch die nächste Runde erreichen.
Ja, aber umso cooler ist es doch eigentlich. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mal die Rolle übernehmen muss, um euch ein bisschen zu beruhigen hier.
Bitte was?
Also was, ja, siehst du, also was habt ihr denn erwartet? Also, wir haben doch vor dem Spiel gesagt, es wird ganz unangenehm. Und die erste Runde in Magdeburg zu starten mit einer Mannschaft, wo 11 Neuzugänge insgesamt getätigt wurden, wo die Abwehr der Hector hat seinen Vertrag 5 Minuten nach dem Anpfiff vom letzten Freundschaftsspiel unterschrieben, dass der noch keine Abstimmung hat. Das ist klar. Und trotzdem finde ich, dass es für Magdeburg, wie der Alex das gesagt hat, das ist natürlich genau, worauf die gesetzt haben. Und dass durch die Raketen dann auch so ein Bruch im Spiel war, vielleicht ist auch sogar verständlich. Also ich bin ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was mit mir los ist, aber ich finde die Aufregung unverständlich, ehrlich gesagt. Weil wenn man es vergleicht mit anderen Vereinen, der HSV hat, glaube ich, nur 1-0 in Zwickau gewonnen. Dann, es gibt Vereine, die sind gegen Lotte ausgeschieden. Also es ist Pokal und
mehrere.
Es ist einfach, den einzigen Schluss, den ich aus dem Spiel gerne ziehen würde, ist Mund abputzen und weiter geht's. Weil, was ich überhaupt nicht verstanden habe, dass Leute angefangen haben, schon irgendwelche elementaren Schlüsse aus dem Spiel zu ziehen, zu sagen, ja, da stimmt das nicht und das wird nichts und mit
ja, dem ganzen
international. Ja, nee, aber du hörst das jetzt schon. Also ich hab nach dem Spiel gedacht, was ist los mit euch? Also ich bin gerne bereit und die kennen mich, ich bin gerne bereit auch zu meckern, aber dann warteten wir bitte 5 Spiele, dann bin ich wieder an Bord. Wenn es jetzt die nächsten 5 Spiele so weitergeht, von mir aus. Aber hier können wir doch echt nur, hat das überhaupt eigentlich einen Grund, dass die ganze Zeit die Feuerwehr durch unser Dings fährt?
Naja, Basti Red.
Ja, genau. Nee, auf jeden Fall. Also was ich aus dem Spiel eigentlich ziehe, auf dem Feld, finde ich, kann man gar nichts rausziehen, weil das ist eine andere Spielsituation. Wir werden auf keinen Gegner mehr treffen, der so motiviert ist und der sich so auf die Defensive konzentrieren kann, außer Darmstadt vielleicht. Schon wieder. Da kannst du keine Schlüsse ziehen. Es wird am ersten Spieltag auch noch nicht, zweiter, dritter. Wir werden sehen, nach den ersten 5 Spielen werden wir sehen, was Kovac auf die Straße kriegt. Aber ich habe es überhaupt nicht verstanden, dass schon so elementare Diskussionen aufgemacht wurden. Und daran hast du aber trotzdem gemerkt, und das ist der einzige Schluss, den ich jetzt ziehe, dass die Faktoren Zusammenstellung der Mannschaft, das System, wie wir die Mannschaft zusammengestellt haben mit Laien und so, dass dieses Fanszenen-Thema auch wieder mitten im Spiel aufgebrochen ist, was ja letzte Saison auch nicht weg war eigentlich, dass diese angebliche fehlende Identifikation durch die Abgänge von Aigner zum Beispiel, Meier wird immer zitiert von wegen, das ist eine Katastrophe, und natürlich mein Lieblingsthema neues nach Armin Fee, Freddy Bobic. Die Faktoren, die sorgen für einen sehr brüchigen Frieden, und ich hätte nicht gedacht, dass der schon so früh rauskommt, obwohl wir mit dem Elfmeterschießen eigentlich alle froh sein sollten, dass wir weitergekommen sind, die heikelsten Themen eigentlich neben dem Platz sind. Und ich bitte euch um Geduld, Leute.
Ich sage ja nicht, dass ich die Saison und die Mannschaft komplett abschreibe, aber auf deine Eingangsfrage zur Frage zurückzukommen, was erwartet ihr? Ich habe ein 3-0 für uns getippt. Da ist klar, was ich erwarte, dass wir 3 Tore schießen.
Also ich habe 2-1 getippt und dementsprechend knapp war es ja dann im Endeffekt auch fast. Ja, Dennis?
Aber wir haben doch gemerkt, welchen Schluss wir doch wirklich draus ziehen können, ist, und das hoffe ich auch, dass die Verantwortlichen das auch gesehen haben, wir brauchen dringend noch jemanden für die Doppel-6. Und zwar einen defensiven Mittelfeldspieler, wirklich mit ein bisschen Tempo, der eine gewisse Qualität da auch mitbringt. Denn auf der Position waren wir selbst gegen, tut mir leid, Alex, wenn ich so sage, jetzt nicht unbedingt die Spitzenmannschaft, teilweise ist ja so gnadenlos unterlegen und überfordert. Das kann eigentlich nicht sein. Und wenn ich das sehe, muss ich jetzt handeln und muss die Leute jetzt, ich muss handeln als Vorstand, muss sagen, okay, wir nehmen noch mal ein bisschen Geld in die Hand. Wir sehen es, selbst gegen einen Drittligisten haben wir hier mega Probleme gehabt. Ein Huschti war noch die Bestbesetzung auf der Doppel-6 momentan bei der Situation. Da muss sagen, das kann nicht sein. Das kann eigentlich nicht sein. Und dementsprechend hoffe ich, dass da noch was gemacht wird. So ich bezweifle aber.
Und das ist aber wirklich das Problem. Also Huschti, aber weißt du, Huschti ist halt auch echt viel zu langsam. Also das ist wirklich auch gegen den Drittligisten, war die Gedankenschnelligkeit auch nicht da und dann auch die Sprintschnelligkeit erst recht nicht.
Aber das ist also, doch auch nicht neu, das haben wir doch im letzten Jahr schon gesehen.
Ja, ich meine,
das ist ja auch klar, wie alt ist der Kerl jetzt?
Ja, natürlich, das ist auch gar nicht gegen ihn gemünzt.
Nee, natürlich
aber nicht. Aber das verdeutlicht doch im Endeffekt nur diese Problematik, die wir aktuell wirklich haben, die der Dennis umrissen hat, aber die uns hier in ein problematisches Gesamtkonstrukt bringt. Was bedeutet, dass die Eintracht, ehrlich gesagt, nicht nur wie von Basti eben richtig angedeutet, unglaublich wenig Kredit momentan hat, von allen Seiten, dass überhaupt der Mannschaft auch kaum Möglichkeit gegeben wird, sich zu entfalten, zu entwickeln, weil jeder nur spitz auf Knopf steht, die Fehler, die Eintracht macht, die die Mannschaft macht, komplett umzumünzen und ins Negative, zu verstärken. Das merkst du, es gibt überhaupt keinen Credit, es ist nichts von großartiger Euphorie da. Und das Problem, was wir haben, was halt auch im Nachteiligen auch dadurch, wie ich will mal sagen, verstärkt wurde, sind ja viele Aussagen von Hübner, die im Endeffekt lauten, wir haben kein Geld, das ist alles problematisch. Und das ist für mich auch das Problem, weswegen ich nicht denke, dass wir im defensiven Mittelfeld großartig nochmal aktiv werden.
Ich glaube, der Basti
muss da was selbst sagen. Die haben selbst Kovac jetzt damit angesteckt. Also Kovac fand ich die ganze Zeit, und ich habe zu meinen Notizen in den Sendungen, habe ich genau das, was der Marvin eben gesagt hat, auch stehen. Deswegen brauchst du jetzt nicht nochmal ausführen, was Hübner betrifft. Aber eigentlich habe ich da drunter stehen, ja, Kovac ist wenigstens noch ruhig und beschwert sich nicht. Dann lese ich, nachdem ich meine Notizen gemacht habe, heute ein Interview, wo genau das drinsteht, von wegen, ja, das Umfeld soll bitte Geduld haben. Jetzt schon, fangen die schon wieder mit dem Umfeld an, oder was? Was ist denn los? Es ist doch wirklich nicht zu fassen, dass jeder, der zu, ich habe das Gefühl bei der Eintracht, das ist, ja, wir haben es damals diesen Eintracht-Fluch genannt bei Spielern. Scheinbar scheint er sich auch auf Funktionäre zu übertragen. Selbst Niko Kovac, der mit breiter Brust angekommen ist, den haben die jetzt auch schon eingelullt und gesagt, hier, gehst mal zur Zeitung, gell? Sagst denen, wir haben kein Geld hier, da kann uns nichts passieren, wir haben Erfolg, sag, wir haben kein Geld. Ja, klar haben wir kein Geld, aber was haben denn Mannschaften? Hat Augsburg Geld oder was? Hat Augsburg so viel mehr Geld als wir? Ich habe aus, gut, vielleicht bin ich nicht nah genug dran, ich habe aber aus Augsburg und Mainz, die ähnliche Voraussetzungen haben wie wir, habe ich noch nie derartige Aussagen gehört. Sondern die gehen es anders an. Die sagen, gut, dann müssen wir halt kreativer sein. Das sagt Hübner auch ab und zu. Aber am Ende des Tages hören wir hier jeden Sommer den gleichen Scheiß. Ja, wir haben ja kein Geld und die deutschen Spieler, die kriegst du ja nicht. Gell? Wir müssen jetzt so viele internationale Spieler holen. Dann, aber wir sind von unseren Spielern überzeugt. Ja, stimmt ja nicht. Entweder oder. Also du sagst ja indirekt der Mannschaft hier, Leute, ihr seid ein Sauhaufen, wenn wir mehr Geld hätten, wärt ihr mit Sicherheit nicht hier. Also wenn man das mal irgendwie unten ausrechnet, was bei der Gleichung rauskommt. Stell mal vor, du gehst zu einem Verein, wo du dann die ganze Zeit liest, boah, wir haben kein Geld, wir haben kein Geld, wir haben kein Geld. Und dann fühlst du dich auch als Spieler, denkst du, ja, ich bin hier der einzige Idiot, der hier wegen so wenig Geld und der Schribbe hat hier. So, also wo du dir denkst, Leute, Eintracht Frankfurt ist trotzdem kein kleiner Pissverein wie Darmstadt. Sorry. Aber mir geht's auf den Sack, ehrlich gesagt. Mir geht's richtig auf die Nerven, weil dann genau das eintritt, was der Marvin eben gesagt hat, wie der Marvin sich gerade fühlt, so fühle ich mich nämlich ja auch jetzt. Ich habe die ganze Zeit probiert, positiv zu sein, gesagt, komm, und alle Leute, die unseren Podcast in den letzten Wochen gehört haben, haben gesagt, was ist mit denen los? Die sind ja ganz schön positiv. Obwohl alle um uns rum, die Fremdenvereine, denken, okay, wo die Eintracht, naja, Bobic und dann die ganzen Laien und uiuiui. Aber wir probieren es trotzdem. Und was machen die? Die nehmen uns das auch noch, weil wir jetzt natürlich davon ausgehen, dass kein neuer Sechser kommt. Obwohl wir den schon seit, wir haben ja den seit letztem Winter haben wir den schon gefordert, weil die Verantwortlichen ja selber auch gesehen haben. Da kommt Huschti. Huschti kommt als Sechser, weil wir ein Defizit in der Geschwindigkeit haben. Sorry, also das soll ein Witz sein. Dann haben wir jetzt den Sommer noch Zeit, haben es scheinbar wieder nicht geschafft. Aber gut, bevor ich jetzt wieder zu viel mecker, mache ich jetzt wieder was Positives. Ich probiere das jetzt immer. Der Pass von Mascarell war überragend.
Das stimmt.
Es waren auch wirklich gute Dinge dabei. Das ist nämlich schön, dass du wieder die Überleitung findest, denn das Spiel war ja auch nicht nur scheiße, auch wenn es über weitere Strecken halt nicht so schön anzusehen war. Wer mir zum Beispiel sehr gut gefallen hat, nicht nur aufgrund des letzten Elfmeters, war Varela. Varela hat für mich ein richtig ordentliches Spiel gemacht. Unaufgeregt auf der Rechtsverteidigerposition. Also da habe ich Hoffnung, dass er diese Leistung auch in der Bundesliga zeigen kann. Und wenn er das tut, dann habe ich nicht mehr so die Angst, wie wenn Schändler da rumdachst und nicht weiß, wie der Hase läuft. Ja, also da bin ich mir relativ sicher. Und dass Radetzky eine sehr, sehr gute Frühform hat, um das jetzt mal so zu sagen, ist ja auch offensichtlich gewesen. Der hatte zwei Elfmeter gehalten. Einen hat er mit seinen telepathischen Kräften, telepathisch macht keinen Sinn, aber hat er mit seinen magischen Kräften an den Pfosten gelenkt. Ja, ist auch nicht verkehrt. Und also das muss man natürlich als Torhüter auch erstmal schaffen. Und wir sind trotz der Tatsache, dass wir zwei Elfmeter schon vorne lagen, beide wieder zurück, wie soll ich sagen, dann haben wir uns selbst wieder in ein Bedrängnis gebracht und nur um am Ende dann doch wieder per Elfmeter weiterzukommen, auch das muss man sagen, muss man auch was Positives draus ziehen, also die Eintracht hat es nach langem Kampf doch wieder geschafft, also es gibt auch positive Momente, leider haben sie jetzt vielleicht für den etwas negativ geneigten Zuschauer nicht überwogen.
Ja, aber ich denke, wir sind uns alle einig, um das jetzt mal, sorry, ich wollte auch nicht schon wieder wütend werden, weil eigentlich bin ich immer noch positiv. Also wir sind uns definitiv einig alle, dass es eine schwere Saison wird. Das ist uns auch bewusst, oder? Das ist klar. Ja, weil um jetzt mal Kovac diesen Wind aus den Segeln zu nehmen, so von wegen, das Umfeld soll ruhig bleiben. Also ich glaube, dass jeder weiß, dass so nach so einer Saison mit dem Umbruch, wir wissen alle, dass die Eintracht aller Voraussicht nach nicht in die Champions League einziehen wird. Was schade ist, Das ist sehr schade, aber es ist so. Aber trotzdem müssen wir uns doch als naive Fußballfans und gerade als Eintracht-Fans, und ich habe, Bjarne, Marvin und ich haben es auch schon in der Zentrale in der Sendung besprochen, dass Fußball ist Gott sei Dank auch viel Zufall und es kann immer passieren. Und dann habe ich dasselbe in der Saisonvorschau vom Rasenfunk von Tobi Escher auch nochmal gehört. Er hat es jetzt X-Faktor genannt und so würde ich es ehrlich gesagt auch nennen. Dieser X-Faktor, der im Fußball immer noch da ist, den keiner beschreiben kann, den du nicht ausschalten kannst, der ist immer noch da. Also, es ist niemals vorbestimmt, wer absteigt. Ist niemals. Du kannst jeden Tag aufstehen, was neu machen. Die Eintracht kann auch in den Flow geraten und die Eintracht kann, dabei bleibe ich. Theoretisch gesehen kann die Eintracht mit dieser Mannschaft, wenn alles passt, alle Unwägbarkeiten ins Positive sich verkehren, kann die Eintracht Sechster werden. Dabei bleibe ich. Die Eintracht kann aber natürlich auch 16. werden. Natürlich, genau, die Eintracht kann auch 17. werden.
Aber da können wir nachher noch drüber sprechen, ja, weil das war ja ein Punkt, den René toll. Auch vorhin angedeutet hat.
Das genau, aber das war ja da im Prinzip das, was wir ja letzte Woche auch schon gesagt haben in unserer Folge, dass im Prinzip das Ganze als großes Experiment jetzt erstmal zu sehen ist und wir halt schon uns die Hinrunde geben sollten. Also wir sind jetzt nicht dabei, da jetzt irgendwie das Ding jetzt komplett abzuschreiben. Ich hatte nur irgendwie ein bisschen mehr erhofft.
Ja.
Und hätte jetzt ja vielleicht auch funktionieren können. Vielleicht.
Okay. Ja, und jetzt ist es aber im Endeffekt so, wir sind jetzt eine Runde weiter, aber weitere Schlüsse jetzt auch von dem Spielerischen, auch von anderen Gegebenheiten, die auf dem Platz passiert sind. Ich denke, die haben wir einigermaßen gut rausgearbeitet. Mehr geht im Endeffekt nicht. Oder Alex, würdest du es anders sehen? Willst du uns noch mehr Mut machen, weil wir das Spiel gegen euch gerade so gewonnen haben? Ich denke, viel mehr aus dem freien fußballerischen Bereich kann man da nicht mehr rausziehen, oder?
Nee, das sehe ich tatsächlich ähnlich, halt bis eben auf die aufs Ergebnis. Und ich habe jetzt die ganze Zeit so überlegt, was bei euch eigentlich los wäre, wenn wir tatsächlich doch weitergekommen wären und ihr dann halt ja, in der ersten Runde die Segel gestrichen hättet, darf man auch nicht vergessen. Also
eben.
Von daher muss man das jetzt, glaube ich, erstmal so mitnehmen. Und ich glaube, der Basti hat das vorhin auch schon gesagt, halt, es gab ja noch ein paar andere Erstligisten, die in der ersten Runde halt auch Probleme hatten und die eben auch ausgeschieden sind. Auch mit wohl zum Teil unterirdischen Leistungen und so weiter. Und jetzt muss man eben schauen, glaube ich, aus Eintracht-Perspektive, dass man einfach gut in die Punktspiele kommt. Und ich habe jetzt gerade auch noch mal so ein bisschen hier den Spielplan mir parallel mal angeschaut. Und ich glaube, so nach 5 Spieltagen, würde ich jetzt mal einschätzen, gibt es da schon so ungefähr eine Richtung. Und naja, das ist doch wie es immer ist im Saisonstart. Halt. Das ist erstmal 4 Kaffeesatzleserei. Und dann muss man eben sehen, wo es hingeht. So.
Ja. Genauso ist es. Wie gesagt, wir hatten noch davor noch kein Pflichtspiel gemacht. Ihr wart relativ gut im Saft. Da haben sich schon ein paar Spieler auch ausgezeichnet davor. Und ihr spielt ja auch jetzt noch jetzt keine schlechte Runde. Also insofern, man muss das jetzt so nehmen. Wie gesagt, wichtig ist, dass wir weitergekommen sind. Vielleicht, um die Stimmung weiter einigermaßen positiv zu halten. Wobei, und da kommen wir jetzt auch zum nächsten Thema, was, glaube ich, auch noch einen größeren Bereich hier einnehmen wird. So wirklich positiv kann die Stimmung nicht sein, nach dem, was abseits des Platzes, sondern auf den Rängen passiert ist. Und ich denke, das war für den ein oder anderen Eintracht-Fan schon nochmal ein Schlag ins Gesicht, oder?
Ja, eben. Oder Fußball- und das jetzt Fan kommen generell. Jetzt kommen wir zu den wirklich schlimmen Sachen. Also weißt du, wenn wir jetzt genau die Relation, die du jetzt geschaffen hast, da kommen wir doch dazu. Also weitergekommen, Mund abputzen, aber was wirklich scheiße war, war ja das. Und da werden wir mit Sicherheit jetzt einige Diskussionen führen. Also finde ich in der Relation jetzt die... Was du jetzt quasi aufgemacht hast, finde ich gut, um das mal in Relation zu setzen, weil was wirklich scheiße gelaufen ist, wo sich auch jeder zu Recht aufregen kann, ist das, was da vor der Halbzeit passiert ist. Also ich bin immer noch ein bisschen sprachlos, ehrlich gesagt.
Ja. Also wir anders als geplant waren Basti und ich ja nicht vor Ort, sonst hätten wir euch hier mit Informationen aus erster Hand füttern können. Das hat ja kartentechnisch nicht ganz geklappt, ist jetzt aber auch, ich finde es ehrlich gesagt auch nicht so traurig, dass ich jetzt nicht da war, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Sonst hätte ich mich auch, glaube ich, wieder geärgert, aber unbestritten, egal was im verbalen Bereich da passiert sein mag, oder wir werden auch gleich noch drauf kommen, weil das ist ein richtiger Punkt. Aber egal, was da passiert ist, es kann nicht sein. Es gibt für mich keinen Argumentationsansatz, der es rechtfertigt, dass Leute Raketen auf andere Menschen schießen. Ja, oder ja, Pyrotechnik. Ist nicht tolerabel, in gar keiner Art und Weise. Es gibt keinen Ansatz, überhaupt keinen Ansatz, der das irgendwie rechtfertigt. Und dass es Leute gibt, die absolut hirnverbrannt sind, die wirklich jegliches Gefühl dafür verloren haben, was in einem Stadion oder im zwischenmenschlichen Bereich generell im Zusammenleben geht, das macht mich betroffen. Und ich finde ehrlich gesagt, das ist eine absolute Frechheit, denn die Art und Weise, wie hier dem eigenen Verein, der eigenen Fangruppe geschadet wird, wenn du siehst, wenn du die Berichterstattung in den letzten Tagen anschaust, wie du wieder siehst, wie negativ auch bei Twitter natürlich alles über einen Kamm geschert wird, wie die ganze Eintracht-Fanszene ins Negative geredet wird, also dann merkst du, welchen Schaden das genommen hat. Dass einige, die absolut dämlich beschissene Idioten so unfassbar blöd waren, das war vor ein, zwei Jahren schon mal so, und nicht bei der Eintracht, bei einem anderen Verein, und da habe ich gesagt, meine Güte, was sind das für verrückte oder von der Realität abgerückte Menschen, die Pyrotechnik auf andere Leute schießen. Ein, zwei Jahre später bin ich insofern betroffen, weil es meinen Verein betrifft, Fans meines Vereins, die so einen absoluten hirnrissigen Scheiß machen, und ich muss echt sagen, wenn das mit rechtlichen Mitteln irgendwie zu bestrafen ist, dementsprechend auch belangt werden kann, sage ich, finde ich das okay.
Ja, also zwei Sachen vielleicht ganz kurz dazu. Sache eins, aus meiner Perspektive sind das keine Fans, sorry, aber das geht nicht, und das sind Kriminelle, die da Vorsatz walten lassen und da Körperverletzung irgendwie da an den Start bringen, das geht überhaupt gar nicht. So ist die eine Sache, und die andere Sache ist eben auch, dass schon noch, glaube ich, allen klar ist, dass das, was, also die Menschen, die da irgendwie unterwegs waren, jetzt natürlich nicht stellvertretend stehen können für die Fanszene von Eintracht Frankfurt. So, also das ist ja schon irgendwie auch klar. Ja, aber und dann ansonsten bei allen anderen Sachen pflichte ich hier da absolut bei. Also ich habe das letzte Saison in Rostock erlebt, da stand ich im Gästeblock in Rostock und wurde mit Leuchtspur geschossen, da irgendwie traktiert. Das geht nicht. Also da gibt's auch, ja, weiß ich nicht, ich glaube, da muss man einfach gar nichts zu sagen. Ich glaube, das ist Konsens, dass das einfach dass das eine Riesenfrechheit war. Das geht gar nicht.
Ja, und es ist.
Ja, das Ding ist halt, ich glaube, die Leute erwarten, dass wir echt viel dazu sagen, aber eigentlich kann man dazu nicht. Das ist die größte Scheiße, die jemals passiert ist. Und du kannst das nicht mal im Ansatz relativieren, weil es ist Dreckscheiße. Das ist, weil Marvin hat's gesagt, das ist fernab von allem. Das ist überhaupt nicht diskutabel, was ich nicht verstehe, dass Leute noch darüber diskutieren. Also, was ich gerade nicht verstehe, ist, dass das irgendwie teilweise noch probiert wird zu relativieren, weil die angeblich, weil angebliche Nazi-Rufe waren. Also, weißt du, das ist trotzdem, das ist getrennt voneinander zu betrachten.
Richtig.
Das eine ist scheiße, aber das rechtfertigt doch keine größere Scheiße.
Genau,
also,
das ist genau der Punkt.
Wenn mich einer mit dem Messer angreift, dann rechtfertigt es sich auch nicht, dass ich dann sage, jetzt hol ich meine Maschinenpistole. Also, man muss doch trotzdem irgendwie das alles differenziert betrachten, und ich probiere es jetzt tatsächlich, einfach zu sagen, was kann man jetzt tun? Das Problem ist, man kann vielleicht gar nicht so viel tun, weil es trotzdem, meiner Meinung nach, und das hört sich nach einem platten Argument an, aber es sind Gott sei Dank immer noch wenige. Das sind zwei Raketen, das sind zwei geisteskranke Idioten, die wahrscheinlich ein Umfeld von 10, 15 um sich haben, die das toll finden. Keine Ahnung, es kann auch falsch sein. Es kann auch sein, dass das 200 gut finden oder nur die zwei. Keine Ahnung, ich bin nicht dabei, ich kann es mir nicht irgendwie vorstellen. Die Sache ist, was jetzt gerade passiert, macht mir viel größere Angst. Es fängt jetzt an, dass Fanclubs aus dem Dachverband austreten, weil ihnen die Stellungnahme nicht gefällt. Dann sagt SGE Forever, meldet sich zu Wort, der meldet sich zu Wort, jeder meldet sich jetzt zu Wort, und im Endeffekt spaltet das die beste Fanszene in Deutschland. Und das macht mich am allerwütendsten, weil das so unnötig ist. Vor der Saison so ein Scheißregen, so zwei Raketenidioten. Man muss irgendwie, ich weiß nicht wie, man muss Lösungen finden, dass das nie mehr passiert. Und ich glaube, dass trotzdem der Großteil der Fans da keinen Bock drauf hat. Die Sache ist die, wenn von der Fanszene dann erwartet wird, dass man sich davon distanziert, dann finde ich das gut. Die Sache ist die, wenn von der Fanszene verlangt wird, dass man das verhindert. Das ist, sorry, unrealistisch.
Ist es auch, das sehe ich ganz genauso.
Das geht nicht. Es kann immer ein besoffener 17-Jähriger sich eine Rakete in den Arsch stecken, in irgendeinem Block hin und die anzünden. Da kann, die sitzen noch nicht vorher in Stuhlkreisen irgendwo und sagen, hier Leute, ich habe eine tolle Idee. Wie würdet ihr das denn finden, wenn ich da Pyrotechnik auf Kinder schieße? Wie können wir da irgendwie einen Konsens bilden? Nein, der fährt dahin, trinkt 900 Jackie-Cola-Dosen, findet sich toll, was weiß ich, was mit dem los ist, denkt, es wird cool, der wird wahrscheinlich in seinem Barrio noch abgefeiert. Boah, Alter, guck mal, was der gemacht hat. Ey, geil. So ist das aber. Das ist kein Problem von der Eintracht. Sorry. Das ist kein Problem von der Eintracht. Das ist ein gesellschaftliches Problem, dass viele Leute durch irgendwelche Gründe hohl drehen und auf so eine geisteskranke Weise Aufmerksamkeit suchen. Und wie wir dem Herr werden, weiß ich nicht. Weil wenn ich es wüsste, dann würde ich mir Millionen von Euros zahlen lassen und Vorträge auf der ganzen Welt halten und sagen, hier Leute, so wird es gemacht. Nur was ich appelliere an alle Leute, dass die Leute, die die Raketen nicht geschossen haben, sich jetzt nicht anfangen, untereinander anzufacken. Weil ihr habt beide die Rakete nicht geschossen, ihr habt beide nichts getan. Probiert doch wenigstens, dass wir untereinander die Ruhe bewahren und dass sich hier nicht die Fanszene auflöst jetzt wegen zwei Raketen.
Ein kurzer Einwand, nicht zwingend Einwand, sondern eine Frage in die Runde. Würdet ihr es dann wenigstens dann akzeptabel finden, dass dann auch oder würdet ihr es gut finden, wenn man das dann insofern als Fanszene deckt, wenn sie sagen, okay, und wir haben dann auch kein Problem damit, wenn die Personen rechtlich belangt werden. Denn es ist ja jetzt de facto so, dass es anscheinend erste Tatverdächtige gibt, die in Magdeburg, die ermittelt wurden. Und da gibt es ja anscheinend auch Leute, die sollen jetzt mit dem bundesweiten Stadionverbot belegt werden und so weiter und so fort. Also es scheint sich ja da was zu tun, sage ich mal, angebliche Täterfindung. Würdet ihr das gut finden, wenn dann die Fanszene sagt, ja, das decken wir? Oder, weil für mich ist es immer so, ich habe immer das Gefühl, dann kommt nämlich gleichzeitig der Reflex, nee, finden wir auch scheiße, wenn es dann irgendwelche rechtlichen Problematiken gibt. Also, keine Ahnung, aber ich muss sagen, ich würde es insofern okay finden.
Ja, natürlich müssen die Leute rechtlich belangt werden. Also, das ist überhaupt keine Diskussion.
Die zwei, die das geschossen haben, natürlich.
Ja, natürlich.
Richtig. Aber ich habe das auch in Magdeburg so verstanden, dass das Leute waren, Magdeburger Fans, die auf den Platz gestürmt sind und nicht die Leute, die Pyro gezündet hatten oder irgendwie da im Frankfurter Block auffällig wurden, sondern die da ermittelt wurden, waren, glaube ich, Leute, die auf den Videoaufnahmen der Fanszene sowieso schon bekannt waren, auf Magdeburger Seite, wenn ich es richtig verstanden habe. Alex, vielleicht kannst du da eher was zu sagen, ich weiß nicht. Also so hatte ich die Mails und Nachrichten, die da heute und gestern zu rauskam, verstanden, dass da eher um auch schon bekannte Gesichter der Fanszene aus Magdeburg ging, die eben da schon mal auffällig waren und dann über die Videoaufnahmen identifiziert werden konnten und dementsprechend jetzt diese Sachen eingeleitet wurden, da bundesweite Stadienverbote belegt werden sollen. Auf der Frankfurter Seite, das Problem, was ich super schade fand, war, diese Aktion war ja mit diesen gefärbten Gesichtern, ihr habt es ja alle auch im Fernsehen dann gesehen, auch wenn ihr nicht da wart, das wurde ja jetzt im Endeffekt, wurde ja unterstellt von manchen, auf Fernsehen, die der Eintracht nicht so nett gesinnt, zugewandt sind, die Frankfurter haben hier wieder alle sich maskiert und haben gegen das Vermummungsgesetz sozusagen ja verstoßen, damit man am Ende die Leute nicht identifizieren kann, weil alle gleich aussahen mit dem Dings. Also das über dem Deckmantel, diese ganze Aktion wurde in den Dreck gezogen. Es ist alles super scheiße, es ist schade. Ich hoffe, und ich muss auch wirklich sagen, Marvin, ich bin voll auf deiner Seite, die Leute sollten bestraft werden. Die Leute, wenn einmal oder ein paar Mal jetzt Leute rausgefischt werden würden, müssten diese Strafe tragen von, keine Ahnung, 15.000, 20.000 Euro. Du würdest sehen, wie schnell sich das alles erledigt haben, wie oft sich Leute jetzt überlegen würden, mache ich sowas nochmal, habe ich da Lust drauf, werde dann belangt, muss, keine Ahnung, bin mein Leben lang verschuldet und bin am Arsch sozusagen. Muss mal gucken, fände ich gut. Ich finde es schwierig, es ist auch schwierig, was sind die Alternativen, voll nackt sich auszuziehen vom Gästeblock insbesondere dann.
Da musst du nackt in den Block schicken.
Ja, also ihr versteht, was ich meine. Also, dass diese Vollkontrollen, die mal in München oder wo das war, waren, wo du dich auch ausziehen musstest, personalisierte Karten, darüber diskutieren wir jetzt wieder, ist die Frage, hilft das wirklich? Oder sind das jetzt Maßnahmen, die dann in eine andere Schiene, um andere Sachen zu kontrollieren, die jetzt gebracht werden, die aber überhaupt keinen Effekt auf die Situation haben? Ist fraglich, ich weiß es nicht. Wie seht ihr das denn?
Also ganz ehrlich, selbst wenn du jetzt da nur die zwei Leute einzeln bestrafst mit irgendwie Stadionverbot und denen irgendwie Geldstrafen aufs Auge drückt bis zum geht nicht mehr, ich befürchte, dass das am Ende genau den gegenteiligen Effekt hat. Sondern dass dann alle wieder draufgehen und sagen, von wegen diese scheiß DFL, dieser blöde Verein, was auch immer, und sich dann wieder das als Grund nehmen, erst recht wieder einen rauszuhauen, weil sie sich benachteiligt fühlen. Ich bin ja auch immer dafür, dann nicht das Spiel nur zu unterbrechen, sondern so ein Ding halt wirklich einfach mal abzubrechen.
Ja, das war mein Gedanke auch, genau.
Aber dann hast du genau das gleiche Problem, dann hast du wieder die gleiche Diskussion und dann, sie verstehen es halt alle nicht. Oder viele davon verstehen es nicht.
Ja, also ich muss sagen, ich bin da beim Basti, dass ich halt glaube, das ist, also die Ursachen für solche Aktionen liegen jetzt ja nicht in der Gästekurve oder irgendwie im Stadion oder beim Fußball, sondern das hat andere Ursachen, die man da irgendwie wahrscheinlich bekämpfen muss. Und was diese ganze Strafensituation angeht, da bin ich auch beim Basti. Wenn wir wüssten, wie wir es regeln könnten, wären wir wahrscheinlich alle wahnsinnig reich. Und das ist ja auch letzten Endes so ein Aufmerksamkeitsökonomie-Ding. Also wenn du jetzt da irgendeinen rausziehst, der dafür 20.000 zahlen muss, so, dann wird es beim nächsten Mal heißen, das ist ja noch viel, viel spannender, das zu probieren, eben nicht erwischt zu werden halt und so. Und dann steigert sich die ganze Geschichte ja dann irgendwie weiter, weil es dann irgendwie, weil du halt noch mehr Aufmerksamkeit, noch mehr Publicity kriegst. Das ist ein ganz schwieriges Ding. Also irgendwie weiß ich auch nicht, muss man die Leute, glaube ich, an anderen Stellen irgendwie packen und da halt schon weit vorm Stadion und so irgendwie Ansätze finden halt, aber tja, keine Ahnung. Da auch natürlich auch keine Patentlösung. Und tatsächlich ist das auch kein Eintracht-Problem. Wir haben das auch. Ist ja nun auch nicht so, weil das jetzt so einseitig klang, ist ja nun noch nicht so, dass unsere Jungs da ganz entspannt auf ihren Stühlen gesessen haben, ihr Bierchen geschlürft haben und haben dazugeguckt, so, sondern die haben ja da auch drauf reagiert und da auch dann den Platz gestürmt und so weiter. Also sind da auch rausgekreist und so. Also ja, das ist eben ein Problem, was man eben, glaube ich, keinem Verein exklusiv zuschreiben kann, leider.
Ja, und Alex, was du jetzt ansprichst, beziehungsweise auch noch, was dir vorhin angedeutet hat, was ich auch eigentlich ehrlich gesagt schade finde, was in der Berichterstattung lustigerweise nur von der Bild wirklich aufgenommen wurde, was ich auch wirklich problematisch finde, dass das sonst nicht die Runde gemacht hat. Auch hier ist es ist natürlich, ja, das eine kann nicht mit dem anderen verglichen werden, trotzdem finde ich es auch immer noch 2016 unfassbar, dass es waren ja auch mehrere befreundete Fans von mir da, die das auch bestätigt haben, also dass die Eintracht Frankfurt Judenschweineruf kam, ja.
Klar.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass sowas überhaupt natürlich logischerweise, denklogischerweise nichts im Stadion verloren hat. Und ich würde mir ehrlich gesagt auch eine Debatte darüber wünschen, dass endlich ebenfalls in einem größeren Rahmen gearbeitet wird. Wenn wir die Pyro-Aktionen haben, die natürlich zu bestrafen sind, dann muss das aber auch mit mindestens genau der gleichen Härte bestraft werden, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das finde ich halt schade. Und das ist halt genau dieses Problem, was die Eintracht, was diese paar Fans, die diese dämlichen Pyrotechnik abgeschossen haben, genau du hast damit die moralische Überhand komplett verloren, weil du so unglaublich dämlich warst. Und erstens glaube ich nicht daran, dass das der Auslöser war, dann die Pyrotechnik dahin zu werfen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, aber selbst wenn, würdest du das eine halt nicht rechtfertigen und dann begibst du dich halt in eine Spirale, die einfach nur absolut beschissen ist. Wenn du normalerweise hättest, wie sie es ja auch teilweise gemacht haben, scheiß Nazi-Schweine rufen können, ist vollkommen richtig, vollkommen okay. Ja, aber nicht den die moralische Überhand, würde ich sagen, wegnehmen, ja. Wie gesagt, finde ich echt problematisch, finde es auch schade, dass darüber nicht mehr diskutiert wird.
Genau, ja. Aber du hast es genau das, was du sagst, ist ja richtig. Und das ist, eigentlich haben diese beiden Sachen nichts miteinander zu tun. Du kannst sie trotzdem vergleichen. Das ist richtig, was du machst. Weil ich glaube nicht, dass die jetzt sagen, ja, ich hätte die Raketen nicht geschossen, wenn die eine Judenschweine gerufen hätten. Das stimmt ja nicht. Es ist ja im Endeffekt so, dass trotzdem. Es ist mir, ich bin Eintracht-Fan, es ist mir trotzdem erlaubt, auch wenn irgendwelche zwei Idioten, die zufälligerweise im selben Rhein-Main-Gebiet wie ich aufgewachsen sind und meinen, dass sie Eintracht-Fans sind, zwei Raketen erschießen müssen, dann darf ich trotzdem sagen, dass ich es nicht korrekt finde, wenn Eintracht Frankfurt Judenschweine geschrien wird und oder so ein Scheißreck. Und das ist genau das. Das ist ja keine Rechtfertigung. Ich stelle das gar nicht in Zusammenhang. Das habe ich ja eben deutlich gemacht. Und ich trotzdem kann ich es geil finden, wie die Kurve ausgesehen hat mit den ganzen Tausenden. Ich kann erwähnen, dass es positiv war, dass alle sicher nach Hause gekommen sind, dass, glaube ich, nach den Erzählungen von den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, vor und nach dem Spiel nichts passiert ist, großartig, so wie man es befürchtet hatte. Mit kleinen Einzelfällen gab es mit Sicherheit, aber es ist nicht diese erwartete Schlacht geworden, die heraufbeschworen wurde. Wir reden hier darüber und das ist das Allerschlimmste, weil der Marvin es gesagt hat, du verlierst komplett die Diskussionsgrundlage, weil es natürlich dermaßen überhitzt jetzt alles diskutiert wird. Wegen zwei Raketen, die geisteskrankerweise in einen angrenzenden Block geschossen wurden. Das vernichtet alle anderen Aussagen zu dem Thema. Und das ist echt ganz, ganz schwierig. Ich finde es ganz, ganz schwierig und mich kotzt es dick an, dass wir haben vorhin aufgezählt, was bei Eintracht so alles brüchig ist. Freddy, wir haben, Leute, wieso fucken wir uns untereinander an? Wir müssen doch alle aushalten, dass Freddy Bobic bei uns ist. Wir müssen alle zusammen aushalten, dass die Eintracht scheinbar kein Geld hat. Und jetzt machen wir dieses Thema auf, was noch viel schlimmer ist.
Richtig.
Und jetzt stehen wir nach Magdeburg da und du hast das Gefühl, die Saison ist schon am Arsch und es gibt keine Stimmung mehr. Es ist doch zum Kotzen. Die Fanszene von Eintracht war über Jahre hinweg das Einzige, was mich meistens ins Stadion überhaupt noch getrieben hat und auf Auswärtsfahrten gebracht hat, weil ich gesagt habe, ja, geile Stimmung, es macht Bock, die Eintracht anzufeiern. Wenn ich sag euch ganz ehrlich, ich will jetzt hier auch keine Katastrophen an die Wand malen, aber was uns bevorstehen könnte, wenn es wirklich jetzt die Fanszene Eintracht sich spaltet, dann stehen der Eintracht ganz, ganz, ganz schwere Zeiten bevor. Ich will es nicht dramatisieren wegen einem Spiel jetzt, wegen zwei Raketen, aber das sind ja nicht nur die zwei Raketen. Das sind, weißt du, an was für Szenen ich denken musste, war in Leverkusen der Scheiß, damals, ja, vor ein paar Jahren. Siehst du? Und wir sind, ich habe keinen Bock, dass die Fans hier untereinander, dass jetzt diese Leute, die im Stadion sind, weil dann kriegt die Eintracht ein Problem. Weil mehr als ja. die Fans hat die Eintracht momentan nicht. Sorry.
Ja, das ist ja diese interne Zerklüftung, die zu einem ganz großen Problem wird, weil du halt so wenig, was wir vorhin schon gesagt haben, so wenig Fläche hast, auf die du dich zurückziehen kannst. Weil momentan ist es halt ein sehr, sehr brüchiges Konstrukt. Und das wird eigentlich nur zusammengehalten. Und es ist immens wichtig, dass gerade die Fanszene momentan als ein, sage ich mal, mehr oder minder, es gibt immer Ausweichler, aber mehr oder minder homogener Block dann funktioniert, damit das Ganze überhaupt nur einen Sinn hat. Das ist nämlich genau der Punkt, weil natürlich als Kollektiv jetzt insofern wirklich schwere Zeiten anbrechen aus den Gründen, die wir genannt haben, weil wir werden ja nachher noch drauf kommen, aber auch sportlich haben wir wahrscheinlich wirklich die größten Fragezeichen und auch finanziell sieht es nicht wirklich gut aus. Das heißt, du musst halt diese Fanszene eigentlich als eins haben, um hier überhaupt auch, sage ich mal, konkurrenzfähig zu sein. Ja, ich will das nicht überbewerten, weil im Endeffekt steht immer noch eine Mannschaft auf dem Platz, die Tore schießen muss, aber das eine spielt trotzdem auch ins andere mit rein. Und diese Spaltung sehe ich auch sehr gefährlich. Und ich kann es halt, wie gesagt, immer noch nicht nachvollziehen, dass es Leute gibt, die sowas machen, denn es ist ja klar, wir waren ja vorgewarnt und wir stehen unter großer Beobachtung und es hat schon seinen Grund, dass jetzt beim ersten Heimspiel der Saison der Block 40 leer bleibt. Also das sind doch alles Dinge, das weiß ich doch vorher, ja, und dass ich trotzdem, dass ich das trotzdem mache, das zeigt mir, dass ich eigentlich aktiv gegen meinen eigenen Verein gehe. So würde ich das als Verantwortlicher, würde ich das genauso interpretieren. Ich würde ihn fast, also diese Person, fast als feindlicher, als feindlich gesinnt gegen meinen Verein gerichtet sehen. Das ist das, wie ich das interpretieren würde. Und deswegen hätte ich dann dementsprechend auch keine Skrupel, den finanziellen Schaden, den ich dann als Verein habe, versuche mal dieser Person rauszuziehen, abgesehen davon, dass es natürlich absolut irrational und gar nicht möglich ist, da was rauszuholen. Aber anders geht's nicht.
Hm. Ja, und da. Ja. Nee, sorry, nee, sorry, Alex.
Ja, also ich wollte eigentlich da ganz kurz nur noch mal so ein bisschen einordnen. Was da tatsächlich jetzt am Sonntag auch passiert ist, so, weil ich halt eben den Eindruck hatte, ich stand ja auf der anderen Seite da in der Nordtribüne und ich hatte halt auch den Eindruck, das war eine Gruppe von Leuten, die einfach auch, und das war für uns total schade, weil wir uns ja richtig drauf gefreut hatten, sozusagen an dem Spiel selber und an dem Support und so relativ wenig Interesse hatte. Das ging ja auch schon ein bisschen, also es ging ja weit vor dieser Pyro-Sache ging das ja los, nämlich in dem Moment, in dem die Eintracht-Fans, ein großer Teil der Eintracht-Fans dann in die Kurve kamen, kurz vor Spielbeginn, da gab es ja so einen Böller und dann sind die da halt alle reinmarschiert und unmittelbar da gab es halt schon mit diesen Vollidioten da im Block 12 bei uns, also diesen Hools da, ja, schon massive Provokationen. Also die Szenerie war die, dass die Eintracht-Fans halt in den Block kamen und sofort an den Zaun gingen, sofort anfingen, da so rumzuposen, so wie sich das von unserer Seite da aus darstellte, und es da sofort so ein bisschen Bewegung gab in der Ecke so. Mhm. Und später, als dann diese Pyro-Geschichten da abgingen und diese Rauchsäulen da hochgingen, da kam ja dann auch, wenn ich das richtig gehört habe, und das können jetzt vielleicht Leute, die dann bei euch im Block standen, noch ein bisschen besser bestätigen, kamen ja dann auch so Sprechchöre hier, Berlin, Berlin, wir scheißen auf Berlin und so, wo man dann hört, wo man dann so denkt, naja gut, okay, dann sind die auch nicht wegen des Pokalspiels hier so. Also das finde ich vielleicht jetzt auch nochmal ganz, ganz wichtig, und ich glaube aber und bin da fest von überzeugt, das war jetzt eben nicht ein großer Teil der 2300, die da im Gästeblock waren, sondern das war eben ein kleiner Teil, die da einen ganz anderen Plan hatten mit ihrer Anreise nach Magdeburg, als tatsächlich das Spiel zu verfolgen und die Mannschaft zu unterstützen. Und ich fand das halt im Endeffekt
genauso wie die Hools im Block 12.
Nee, selbstverständlich, klar. Ja. Klar, und da können wir auch gern gleich nochmal drüber sprechen. Das ist eben bei uns tatsächlich auch ein Problem, was auch zum Thema gemacht wird. Also es wird bei uns natürlich auch diskutiert, dass das eigentlich auch gar nicht geht. Kommen wir vielleicht halt gleich nochmal zu. Ganz kurz nur, um das nochmal abzuschließen, was ich aus unserer Perspektive einfach unheimlich schade fand, und mit der Meinung stehe ich auch nicht allein, ist, dass wir uns eigentlich darauf gefreut hatten, halt einen richtig geilen Contest so auf den Rängen auch zu haben, und zwar in gesanglicher und stimmlicher und stimmungsmäßiger Hinsicht. Und irgendwie, weiß ich nicht, das von vornherein schon so aussah, als würde sich das eher konzentrieren auf so Scharmützel in einem anderen Bereich. Und ja, super schade einfach. Und tat halt an der Stelle gar nicht Not auch.
Ja, den Eindruck hatte ich auch.
Es stehen die Souls denn immer in Block 12 dort, also so nah am Gäste, oder sind das immer ähnliche? Weil es hat mich auch gewundert, dass die Polizei überhaupt nicht präsent war, am Anfang zumindest. Die sind ja dann erst eingezogen in diesen Zwischenraum, weil ja wir alle wissen, auch wenn das im Eifer des Gefechts oder weil sich aufgeregt haben, irgendwelche Provokationen rechtsradikaler Natur, ist strafrechtlich ja auch relevant. Also die Polizei garantiert hätte da auch ein bisschen anders vorher schon auftreten können und da vielleicht auch dann dieses Eskalieren unterbinden können, von beiden Seiten natürlich. Da nehme ich jetzt die Frankfurter von der Seite. Aber es war auch von der Polizeipräsenz her sehr lächerlich, weil der Block war ja nur freigelassen. Ich weiß gar nicht, was das dann da oben ist bei euch, zwischen Gästeblock und dem ersten Fanblock vom FCM. Aber sah sehr, sehr unprofessionell aus. Und erst als dann eigentlich schon alles vorbei war und sowieso schon die Raketen geflogen waren und ordentlich Eskalation war, dann wurde ja eigentlich erst reagiert. Weiß ich nicht, ob man da nicht auch ein bisschen professioneller hätte das vorab schon planen können, weil es ja bekannt war. Wurden ja nicht umsonst beide Vereine letztes Jahr mit, keine Ahnung, 140.000 Euro Strafe oder was hatten ja beide ungefähr. Natürlich nicht so wenig.
Genau. Stimmt das, dass die Dauerkarten dort haben oder ist das so?
Das weiß ich nicht. Also was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass das tatsächlich, dass da einige Fragen auch tatsächlich noch offen sind und das bei uns auch recht kontrovers diskutiert wird. Das Ding ist halt, es gibt wohl irgendwie so eine Hooligan-Connection zwischen dem FCM und dem BFC Dynamo. Also so eine ganz alte Verbindung und das ist auch nicht das erste Mal, dass diese Hools vom BFC da mit ihren Kumpels im Block sind und so wie ich es wahrnehme, ich bin in der Stadionecke nicht, muss ich fairerweise auch dazu sagen, aber so wie ich es wahrnehme und erzählt kriege, tauchen diese Leute in dieser Konstellation immer nur zu Spielen auf, wo man davon ausgehen kann, dass es für dieses Klientel halt interessant wird. Also ihr könnt zum Beispiel davon ausgehen, dass jetzt morgen Abend beim Spiel gegen den MSV Duisburg mit hoher Wahrscheinlichkeit die Leute nicht da sind, weil es einfach nicht interessant genug ist. Wir hatten die letzte Saison gegen Dresden da, da gab es ja dann auch so ein bisschen Rennereien und so und auch so eine ganz abstruse Situation, wie da zwei Leute auf den Platz stürmen und so eine Freundschaftsfahne da wohl irgendwie vom Gästeblock präsentierten, keine Ahnung. Und das ist tatsächlich halt ein Problem, weil diese Leute, so wie ich das immer höre und mitbekomme, durchaus schon auch bekannt sind. Und dann stellt man halt Fragen, solche Fragen wie kommen die mit einem BFC-T-Shirt überhaupt zu uns ins Stadion? Und jetzt ist das ja auch so, die sehen ja jetzt nicht irgendwie aus wie Chorknaben, so, weißt du? Sondern das sind halt Leute, das sind eben Leute, die sind so hoch wie breit und stehen dann da und machen da Stress und wie gesagt, nicht zum ersten Mal Stress und dann eben auch, und das möchte ich auch nochmal in aller Deutlichkeit sagen, natürlich massiv verurteilen mit eben antisemitischen Geschichten und so weiter. Das geht natürlich, selbstverständlich auch überhaupt nicht. Rechtfertigt nichts, aber geht halt auch nicht. Und da sind einfach viele Fragen sehr, sehr merkwürdig. Die Frage, die man auch stellen kann zum Beispiel ist, welche Rolle spielen denn da eigentlich die Ordner, die da eigentlich auch einschreiten müssen? Oder müssten irgendwie, und ich finde, kann ich ja glaube ich hier auch sagen, habe ich bei uns im Podcast auch gesagt, da ist einfach bei uns auch der Verein gefragt, da sein Hausrecht deutlich besser wahrzunehmen und sich,
ja, ich wollte gerade sagen,
deutlich sich da zu positionieren. Zur Ehrenrettung kann ich vielleicht auch noch berichten, dass das jetzt intern bei uns natürlich auch nochmal auf Ebene der Fanclubs und der Fanbetreuung im Hintergrund eine ganze Menge läuft. Da wird es wohl demnächst auch nochmal eine deutliche Ansage geben zum Thema Rassismus und Diskriminierung und dass wir das im Stadion nicht wollen und so weiter. Es ist halt eben immer so ein bisschen beschissen, dass du Selbstverständlichkeiten dann nochmal so stark ansprechen musst. Aber vor dem Hintergrund ist das jetzt eben so. Und um das jetzt nochmal zuzumachen, also das Problem ist bei uns nicht erst mit der Eintracht aufgetreten, da in dieser Ecke. Das gärt schon ein bisschen länger.
Ja. Was kurios ist, finde ich aber. Also stellt euch mal ja, danke, weil es ist sehr kurios, stellt euch die Situation vor, bei der Eintracht auf der Osttribüne wäre das gang und gäbe, dass da irgendwelche befreundeten Hooligan-Gruppen ständig hocken und irgendwelche Gästefans von uns irgendwie, also da muss man, die können ja, ich weiß nicht, ob die kannst du, glaube ich, nicht verbieten, ins Stadion zu gehen, wenn ich kein Stadionverbot habe, aber dann sollen die sich halt auch in den Magdeburg-Fanblock sitzen. Also das ist doch ganz einfach, das so wenigstens das so ein bisschen ruhig zu schalten. Und was ich noch, ja, ich will mir auch den Mund jetzt gar nicht verbrennen, tue ich wahrscheinlich sowieso, aber ich finde, wenn diese zwei Raketen nicht geschossen worden wären, dann hätte ich das alles gar nicht so schlimm gefunden, ehrlich gesagt.
Ja, aber wie gesagt, das ist eine schwachsinnige Ideologie. Also das macht so keinen Sinn, weil es halt schon passiert ist, weißt du?
Nee, ich meinte nur, weil wir jetzt darüber reden. Wir reden jetzt über diese Rufe und so. Die sind scheiße, aber die hätte ich erwartet, leider. Was ich wirklich echt sagen muss eigentlich, ich fand eigentlich so, dass ich es viel schlimmer erwartet hätte. Das wollte ich eigentlich sagen. Wahrscheinlich habe ich mich jetzt falsch ausgedrückt. Ich fand es eigentlich, ich hätte es ums Spiel herum viel schlimmer erwartet, ehrlich gesagt.
Ja,
und das okay, ist das, was ich damit eigentlich sagen wollte, ich hätte diese Art von Eskalation gar nicht erwartet. Weil ich eigentlich dachte, dass nach dieser richtigen Eskalation in Leverkusen vor ein paar Jahren, dass so ein Dreck nicht mehr passiert. Ich habe das gar nicht mehr in meinem Bewusstsein gehabt. Also wenn jetzt die Eintracht zum Beispiel irgendwie in Darmstadt spielt und es gibt vorher viel Stress, dann gehst du davon aus, okay, hoffentlich gibt's hier keine Schlägereien, dann gibt's hier Dings und dies. Aber dass wir diese Thematik wieder neu haben, die hat mich echt irgendwie bisschen kalt erwischt, ehrlich gesagt. Weil ja. Ich dachte, die Nummer ist durch, habe ich gedacht.
Ja, das ist ja das Lustige. Wir haben ja jetzt letzte Woche auch drüber gesprochen und ich bin auch wirklich, ehrlich gesagt, nicht damit an dieses Spiel gegangen, um jetzt total negativ von Fanseite aus überrascht zu werden. Also ich habe wirklich gedacht, okay, ich habe das ja irgendwie auch noch kleingeredet. Ich habe gedacht, okay, schauen wir mal, so schlimm wird es schon nicht werden oder so. Ja, da gab es ein bisschen Säbelrasseln im Vorhinein. Aber ich habe nicht gedacht, dass die Situation jetzt so eskaliert ist, dass das Spiel komplett überschattet, so wie es war.
Ich glaube, da hätte keiner von uns in dem Moment so richtig dran gedacht, aber es muss ja in der Tat welche gegeben haben, die das ja genauso, wie es am Ende passiert, das einfach auch gewollt haben.
Ja, okay, ja. Aber die Sache ist halt, natürlich, aber genau das ist halt jetzt wieder das Problem, was wir haben, denn für die Leute, die sich damit nicht repräsentiert fühlen, die werden davon abgestoßen. Ja, die haben, also jetzt, ich kann jetzt nur von meiner Warte aus sprechen, ich hatte danach keinen Bock mehr auf Fußball. Für mich war dieses Spiel, war das schon wieder so, ich habe keinen Bock mehr, mir reicht es. Ich habe keine Lust, wegen Idioten, sei es von der einen oder von der anderen Seite, immer wieder dieses Spiel kaputt gemacht zu bekommen, weil so hirnrissige Vollpfosten es nicht schaffen, sich einigermaßen für 90 respektive 120 Minuten einigermaßen zu benehmen. Ich weiß, dass es soziale Probleme gibt. Ich weiß, dass es gesellschaftliche Konflikte gibt. Ich weiß, dass die Spaltung zwischen den Menschen in unserer Gesellschaft größer ist als vor 5 Jahren. Aber dass sie es für 90 beziehungsweise 120 Minuten nicht schaffen, einfach mal sich auf dieses verfickte Spiel zu konzentrieren, ja, und ihre Mannschaft positiv anzufeuern, ja, da fehlt mir jegliches Verständnis, ja, und das sind wir, wie gesagt, immer nur Einzelne, aber es bringt uns halt auch nichts, das bringt nichts, ja, und die Leute, die gemäßigt dahin gehen, die vielleicht auch wirklich mit Kindern dahin gehen, ich fand, das hat Wasserzieher natürlich auch gnadenlos überspielt, ja, aber trotzdem war der Kern ja nicht verkehrt. Wenn du wirklich dahin gehst, dann fühlst du dich wie im falschen Film. Und das kann nicht der Ansatz sein, dass Fußball von dieser brüchige Frieden, der momentan herrscht, immer weiter kaputt gemacht wird. Denn es ist ja doch der logische Schritt, dass wenn sowas noch weiter passiert, ja, dass es irgendwann wirklich nur noch Sitzplätze gibt und dass du noch weniger Stimmung hast und dass die Preisspirale auch immer noch weiter nach oben gedreht wird, damit sich es irgendwann auch nicht mehr die Leute leisten können, die von denen du vermeintlich denkst, dass sie irgend sowas machen. Wobei das Unsinn ist, das sind auch gesellschaftliche Querschnitt, wenn du Soziologie einigermaßen weißt du, dass es einen nicht mehr wirklich mit dem anderen zu tun hat, aber es gibt immer viele Leute, die das behaupten. So, aber weißt du, das ist das Problem, ja, und das bedrückt mich, dass Leute keinerlei Einsichtsfähigkeit haben und das, was sie vielleicht selber irgendwo lieben, aber komplett kaputt machen aktuell. Sorry.
Ja, stimmt ja. Stimmt ja. Das ist doch das. Mich macht das fertig. Wir haben echt probiert, ein bisschen positiver zu sein. Jetzt hast du jetzt vor dem ersten Bundesligaspieltag hast du schon so einen Schauplatz, wo dann mit Sicherheit, und das ist jetzt, da kannst du die Uhr noch stellen, das jetzt werden Verein und Fans werden jetzt auch wieder aufeinander losgehen, in dem Sinne. Und das ist verständlich, wie der Marvin sagt, weil das Problem ist, die Tatsache, dass das einige wenige sind, bringt uns leider wirklich nichts. Du kannst das ja noch tausendmal betonen. Ich kann auch noch zum 100. Mal hier einfach sagen, hier bei 50.000 Leuten ist ganz klar, dass es 50 Idioten gibt. Toll! Bringt mir nichts! Weil die Scheiße passiert trotzdem.
Ja.
Und da siehst du mal, was kleine, geringe Minderheiten, was sie anrichten können. Wenn zwei, die können das trotzdem kaputt machen. Und da bringt es mir nicht. Ich kann nicht nächstes Mal in einem Grinsen schauen und gehen und sagen, Gott sei Dank sind hier die 49.000, die sind super drauf. Super, wenn da drei Idioten sind, dann ist es scheiße.
Ja.
Toll. Aber da müssen wir doch überlegen, wie kriegt man das gebacken? Und das Einzige, was ich sehe, und es tut mir leid, weil eine Selbstreinigung ist illusorisch. Du kannst probieren, und die Eintracht-Fanszene hat das auch in gewissen Teilen, über einen gewissen Zeitraum gut geschafft, als irgendwelche Vereinbarungen getroffen und gesagt hat, wir zündeln da nicht und dies und das und keine Ahnung, oder wir probieren, dass diese ganzen Eskalationen nicht mehr stattfinden. Es hat teilweise funktioniert. Und wenn hier Leute auf den Platz gerannt sind und Spieler irgendwie volllabern wollten, dann sind die zurückgekommen und haben auf die Schnauze gekriegt. Das sind Sachen, so Auswüchse, gut, dann musst du denken, ja, Scheiße passiert, aber vielleicht kann man es, aber das wirst du nicht klären können untereinander, weil es einfach zu unübersichtlich ist. Ich kann keinen Geisteskranken davon abhalten, so eine kleine Rakete mit ins Stadion zu schmuggeln und auf jemanden zu schießen. Weil das wird vorher nicht diskutiert. Und das ist mit Sicherheit auch nicht so, dass das eine groß angelegte Ultras-Aktion ist, wo man jetzt zu den Ultras gehen könnte und sagen könnte, hier, siehst du, das müssen nicht mal welche, die haben doch auch keinen Bock. Das sind eigentlich die Ärmsten jetzt. Ja, genau. Die kriegen es jetzt ab, weil die Leute jetzt so tun, als wenn die da Bock drauf hätten. Der Martin Stein hat in dem Spiel ganz andere Probleme gehabt. Der ist vom Zaun gefallen, hat sich den Fuß gebrochen. So. Aber die kriegen es jetzt ab und ich lese Kommentare. Ja, die UF 97, die muss sich auflösen, die müssen sich hinterfragen. Die können auch nicht so viel. Was soll das denn? Was soll das? Das sind.
Genau, weil auch da wieder über einen Kamm geschert wird. Weil, weil diese Distinktion, die wir ja hier machen, die wir zumindest, wir sind bemüht, die wirklich zu unterscheiden.
Können wir ja auch nicht, ja.
Also nicht hundertprozentig, nicht im ganz Kleinteiligen, aber schon im gewissen Ansatz. Das ist ja das, was wir hier probieren. Aber die wird überhaupt nicht, und das ist halt das müssen wir uns bewusst sein, die wird in keinster Art und Weise von Leuten gemacht, die sich gar nicht mit der Eintracht großartig beschäftigen wollen, sondern die vielleicht im Zweifel auch eher an der Schlagzeile interessiert sind oder die generell daran interessiert sind, dass die Eintracht eh nicht so gut dasteht. Das ist nicht böse gemeint, aber mach mal einen Querschnitt mit Hashtag SGE bei Twitter. So, dann siehst du, ja, die SGE-Fans sind alles Idioten. Sowas, aber das ist natürlich, weißt du, Verallgemeinerungen, die immer ein Problem in unserer Gesellschaft darstellen, sind auch hier wieder ein Problem, weil es heißt dann, die Eintracht-Fans oder maximal noch die Ultras sind alles Idioten. So. Und dann hast du, da hat niemand mitgewonnen. Niemand.
Ja, aber als Eintracht-Fan gewöhnst du dich ja daran. Das ist scheiße, aber was viel alarmierender ist, dass das jetzt auch untereinander anfängt. Also, dass irgendein außenstehender Hobbyfan von irgendeinem anderen Verein, der nicht so oft zu Fußball geht, auch die anderen Fans sind alle Assis, sind wir gewohnt. Auch in der Presse, das ist man auch gewohnt. Das haben wir ja schon immer gesagt. Wir sagen ja schon vor jedem Spiel, wenn jetzt einer ein Getränkautomat umgeschippt, heißt es wieder Pyro-Randale. So, die Sache ist die, jetzt ist es wirklich ein Scheißdreck, der passiert ist, der richtig behindert war. Sorry, schon wieder. Nein, auf jeden Fall. Und jetzt aber, mein Gefühl ist aber, dass jetzt die Fanszene trotzdem auch noch untereinander anfängt, genau diese über einen Kamm scheren, das auch noch untereinander zu machen. Dass Leute, die es eigentlich besser wissen müssten, das auch machen. Und dass das ein riesen Trouble ist. Und ich habe das Gefühl, Leute müssen sich vor anderen Leuten rechtfertigen, die beide nicht dabei waren. Also es gibt Leute, die werden zum Beispiel, ich habe das mitgekriegt, die haben sich aus dem Nichts gerechtfertigt, weil die scheinbar angegriffen wurden von außen, obwohl die ja dafür nichts können. Sobald du in der Frankfurter Fanszene unterwegs bist und irgendwie auf Auswärtsfahrten öfters dabei bist, das heißt doch noch lange nicht, dass du das, was dafür kannst, dass irgendeiner eine Rakete schießt. Das, sowas hast du nicht. Du kannst doch sagen, wenn die Ultras eine Aktion planen und überfallen mit 100 Leuten eine Kneipe. Gut, da kannst du sagen, ey Leute, was ist los mit euch? Könnt ihr diese 100 Leute, die angeblich zu euch gehören, könnt ihr nicht gucken, dass ihr das lassen? Aber solche kleinen Terroranschläge, will ich es jetzt mal übertrieben darstellen, die kannst du nicht verhindern. Sorry, es geht nicht. Und du kannst auch von niemandem das verlangen. Und deswegen komme ich jetzt zu meiner einzigen Lösung, die mir eingefallen ist. Ich hoffe, dass die Frankfurter Fanszene sich nicht zerstreitet. Dass jetzt so anfängt, weil ich habe manchmal das Gefühl, die Leute zerstreiten sich auch gerne mit Themen, die sie eigentlich selber gar nicht betreffen. Das heißt, du bist doch gegen und du bist für. Du bist doch Pro Evolution, du bist FIFA. Du bist Pepsi, du bist Cola. Hauptsache, du kannst dich mit jemandem streiten. Ja. Obwohl man nicht dabei war. So. Und das merkst du in ganz vielen Bereichen in der Gesellschaft jetzt schon auf dramatische Weise. Wo du denkst, was ist los mit den Leuten? Über was wird überhaupt diskutiert? Warum streitet ihr euch? Ich habe damit nichts zu tun. So, das Einzige, was doch passieren muss, und wenn wir darüber reden, dass in jedem Blog irgendwelche hochauflösenden Kameras sind und die wissen, was ich auf meinem Handy schreibe und Pokémon Go weiß, was für ein Pikachu ich mir in meinem Wohnzimmer einfange. Es muss doch irgendwie drin sein. Und es ist natürlich nicht immer, aber irgendwie muss es doch drin sein, ganz normal, wie ich das denke, gegen diese Täter vorzugehen und zu sagen, so, wir haben Videoaufnahmen und es war auch nicht die ganze Zeit Rauch. Dann habe ich Videoaufnahmen von so einem Blog. da gehe ich in den Bereich, wo später der Rauch ist, wo auch die Rakete rauskommt, da kann ich das zumindest schon mal probieren einzugrenzen und zu schauen, ob ich trotzdem irgendwie diese Leute, und kann mir keiner erzählen, dass es in der Vergangenheit bei übersichtlicheren Sachen nicht möglich ist, solche Leute irgendwie zu finden. Irgendwie. Und das ist trotzdem für mich der einzige Weg, weil diese Kollektivstrafen, sorry Leute, die werden nicht helfen. Das ist wie wenn du Kollektivstrafen, damit es wie nach einem Terroranschlag, ja, jetzt machen wir mal die Vorratsdatenspeicherung, obwohl jeder weiß, das hat nie was gebracht. Aber Hauptsache, wir machen jetzt irgendwas. Dann lasst uns doch alle probieren, uns was auszudenken, die Ding festzumachen. Eine, da ist ein besoffener, ich unterstelle, es kann auch sein, sorry, dass er 40 war, keine Ahnung. Ich sage aber, ein besoffener 17-Jähriger, ein Asozialer, ich sag's halt so, wie es ist, sorry, ich kenne ihn nicht, aber ich denke es, schießt eine Rakete, dann müssen wir diesen Typ finden und nicht ganze Städte, Vereine, Fankulturen, Ultragruppierung, Nicht-Ultragruppierung, Familienväter, ja, bla, alle müssen doch probieren, das zu lösen, aber nicht, indem sie sich gegenseitig ankacken, dass der Familienvater sagt, ich gehe mit meinem Sohn ins Stadion, da sind ja nur noch Vandale hier, obwohl eigentlich wahrscheinlich dem Sohn nichts passiert, und die Ultras sagen, ihr scheiß Sitzplatz-Fans, was wollt ihr von mir, wir sind öfter im Stadion, wir haben hier die Hoheit, wie die Meinung zu sein ist, was soll das denn bitte? Das ist doch echt nervig, das muss aufgehört werden und wir sollen wieder mit 8000 Leuten irgendwo hinfahren, laut singen, dass irgendwelche Leute aus Porto sich wundern, was hier abgeht, und fertig.
Amen.
Ja, Amen, genau. Ja.
Wollen wir mal den zugegebenermaßen harten Cut machen, aber wir werden das Problem ja nicht endgültig lösen, auch wenn ich denke, dass wir es schon ganz gut besprochen haben. Denn auch andere Dinge haben die Fanszene der Frankfurter Eintracht in den letzten Tagen bewegt. Wollen wir jetzt den Cut machen und wollen Richtung woanders hingehen? Ist das okay?
Weil wir irgendwie so einen beruhigenden Jingle spielen.
Ich würde sagen, wir machen den Cut jetzt und gehen halt zu der Thematik, die auch die Eintracht-Fans in den letzten Wochen halt dementsprechend, in Diskussion gehalten hat, und zwar die Hellmann-Protokolle. Ja? Ich finde den Titel total geil.
Es gibt, das ist echt gut, dann wie so aus so einem alten Prozess. So.
Ja, auf
die
jeden Fall.
Die Hellmann-Protokolle.
Ich habe es vorhin damit verglichen, dass der Spiegel wieder irgendwelche Tagebücher von irgendwem aufgedeckt hat.
Ja, genau so. Gell? Die Hellmann-Protokolle aufgetaucht.
Ja. Lesen Sie exklusiv bei Spiegel Online.
Ja, und derjenige, der es gelesen hat, ich hoffe, ihr alle habt mal reingeschaut, da wurden einem doch reichlich merkwürdige Dinge offenbart zum Teil. Habt ihr mal reingeschaut oder soll ich mit dem ersten Thema einfach?
Ich habe es mal so grob überflogen. Ich bin aber spätestens ab dem Hinweis auf diesen Rotwein-Diskussions-Thread bin ich lachend zusammengebrochen.
Also dann fange ich mal an. Dann fange ich mal an und gliedere das Ganze mal. Angefangen hat es mit der Diskussion über das Stadion. Ne? So. Ist ja klar, die Eintracht ist nur Nutzer des Stadions, nicht Betreiber. Was ich aber krass finde und in dieser Heftigkeit nicht wusste, dass 18% an den Ticketverkäufen abgegeben werden müssen und 60% an den Werbeerlösen, an Betreiber und Vermarkter abgegeben. Das, wenn du dir das überlegst, wie wenig dann im Endeffekt übrig bleibt. Ne?
Also du meinst jetzt von Werbung, die im Stadion gezeigt wird, davon gehen 60% weg.
Davon gehen 60% ab, 18% der Ticketverkäufe gehen noch ab. Und an den Einnahmen, und das finde ich auch krass, von Parkplätzen, Catering, Namensrecht und sonstigen Umsätzen, die in und um das Stadion generiert werden, verdient Eintracht Frankfurt nichts.
Okay.
Moment mal, das heißt, wenn ich auf diesen Parkplatz fahre, diese 5 Euro bezahle, dafür, dass am Ende ein maßloses Chaos ist, weil sämtliche Ordner, die am Anfang da standen, einfach in der Erde verschwunden sind, diese 5 Euro gehen zu 100% an den Stadionbetreiber.
Richtig. Zumindest nicht an die Frankfurter Eintracht.
Großartig.
Ja, also ich.
Großartig.
Das ist natürlich alles unter Vorbehalt, das hat Hellmann so gesagt. Ob das dann wirklich stimmt, wissen wir nicht.
Aber naja, aber es ist ja. Es ist, ja.
Ihm wurde aber Bruchhagen hat doch ähnliche Sachen immer gesagt. Er hat doch gesagt, bis. Genau. Wie lange laufen diese Verträge? 2020 alles?
2020.
So, ja, so ja. Genau. Dann, das hat er doch damals schon gesagt. Er hat gemeint, der Eintracht geht es eigentlich ganz gut, aber wir müssen halt, weil wir Verträge in schlechten Zeiten abgeschlossen haben, echt bis 2020 durchhalten. Und
ich glaube jetzt nicht, dass Hellmann da jetzt irgendwie.
Aber dass das so dramatisch ist, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, ehrlich gesagt. Ich habe gedacht, scheiße, wir haben halt einen scheiß Vermarkter-Deal abgeschlossen, aber dass der so dramatisch scheiße ist. Naja.
60% auch der Werbeerlöse. Das muss der mal
vorstellen. Das ist schon echt heftig.
Also, das zeigt ja auch, warum Hübner auch sagt, egal ob er vielleicht selbst hätte besser wirtschaften können oder nicht, dass die Eintracht wirklich in einer finanziell absolut engen, in einem absolut finanziell engen Korsett ist. Ne? Das ist ja krass. Also ich meine, selbst 18% an den Ticketverkäufen, ich habe wirklich gedacht, wenigstens die Ticketverkäufe gehen zu 100% an die Eintracht. Und dass selbst da 18% nochmal abgezogen werden, ist wirklich, wirklich nicht ohne. Ja, und das ist im Endeffekt, finde ich es auch mal gut, dass es in dieser Deutlichkeit halt jetzt auch mal jedem offenbart wurde. Ob damit natürlich jetzt neue Argumente gestrickt werden, das will ich jetzt mal im Raum stehen lassen, aber es zeigt, der Eintracht ist finanziell wirklich nicht auf Rosen gebettet.
Und, ja, sie wird halt auch an dem Zustand damit nichts ändern, weil ich meine, wenn du das jetzt mal mit einem Konzert von einer Musikband oder irgendwas vergleichst, die machen ihren Hauptumsatz mit dem, was sie vor Ort irgendwie veräußern.
Ja.
Ja, und wir machen damit halt nichts. Ja. Also außer die Sachen, die wir im eigenen Shop verkaufen, da gehe ich jetzt schon mal davon aus, dass wir davon die Kohle auch kriegen. Aber da passiert ja rundherum halt auch eine ganze Menge.
Ja, ja.
Und, das ist ärgerlich.
Ja. Es ist dämlich.
Ja, es zeigt sich halt auch, ich meine, damals, als der Vertrag gemacht wurde, gab es andere finanzielle Rahmenbedingungen, aber für die Eintracht ist es halt auch, um voranzukommen, immens problematisch. Denn die Zeit, die du jetzt verlierst oder auch das Geld, was du jetzt verlierst, das wirst du nicht mehr so schnell einholen können. Und andere Vereine, die vielleicht ähnlich gestartet sind, die überholen dich in diesen Jahren halt jetzt schon. Ne? Und ist ein anderes Thema, was ja auch immer wieder auch die Runde gemacht hat, worüber wir auch mal gesprochen haben, auch da bei diesem Gespräch ging es um die Wiedereinführung der U23 und da hat er gemeint, was ich irgendwie interessant fand, dass die nicht geplant ist, aber nicht unmöglich. Hellmann hat ein Szenario an die Wand gemalt, von wegen, dass es theoretisch die Option gäbe, in der 5. Liga zu starten, dann mit einem Team in 2 Jahren halt hochzukommen, zumindest in 3 Jahren hochzukommen, damit du wieder sportlich wettbewerbsfähig bist. Okay, aber das kostet natürlich dann auch viel mehr Geld, als die Abschaffung eigentlich eingebracht hat, gehe ich mal fest davon aus. Und was ich wirklich merkwürdig finde, ist die Tatsache, dass er das am Ende, und da hat er sich auch widersprochen, davon abhängig macht, was die Trainer sagen. Denn, das ist interessant, ursprünglich sollte nach der Abschaltung oder nach der Abschaffung der U23 das so laufen, dass du das damit kompensierst, indem du viele Testspiele machst. Scharf fand das mit den vielen Testspielen gut, Fee fand es nicht gut. Deswegen wurde es mit den vielen Testspielen nicht gemacht. Das heißt, die Spieler, die nicht gespielt haben, hatten auch keine Testspielmöglichkeit. Und jetzt soll im Endeffekt darauf gewartet werden, wie Kovac die Situation bewertet. Und dann soll entschieden werden, ob wir vielleicht die U23 doch wieder anmelden, ja, das, was eigentlich nicht so ganz gern geplant ist, oder ob wir eine Reihe von Testspielen machen. Finde ich insofern merkwürdig, weil das ist eigentlich eine Vereinsentscheidung, dass du die auf Trainerebene abhängig machst. Okay. Ja.
Aber das zeigt doch auch wieder so ein bisschen, dass man keine Ahnung hat, wo man irgendwie hin will.
Ja, vielleicht ist sogar ganz gut, dass die Eintracht alles abgegeben hat, 60%. Wahrscheinlich, wenn die Eintracht das selber gemacht hätte, die wahrscheinlich den Betrag nicht mal, keine Ahnung. Also bei der Eintracht verzweifelt man tatsächlich. Wahrscheinlich hat die Eintracht dadurch, dass sie nur 40% von ihren eigenen Marketing-Einnahmen haben darf, wahrscheinlich sogar noch mehr, als wenn sie es selber gemacht hätte. Um das jetzt mal ein bisschen böse als Start zu stellen. Aber es ist wahrscheinlich so.
Wahrscheinlich.
Also es ist ja teilweise ein Skandal. Also wir hatten, guck mal, also was der Marvin jetzt so vorgelesen hat, und das hat diese Tiefe, die diese Aussage, die Hellmann-Protokoll hat, die ist auch gerechtfertigt. Wisst ihr noch, wie wir über Krombacher uns schon aufgeregt haben? Als es so rüberkam, no, die haben immer einen Sponsor gefunden. Das ist ja alles noch viel schlimmer. Das ist ja alles noch viel schlimmer eigentlich.
Alex, hast du nicht U23?
Nee, auch nicht mehr. Die haben wir, glaube ich, auch vor 2 Jahren oder so irgendwie aufgelöst. Also es gibt eine zweite Mannschaft, aber die spielt irgendwo, keine Ahnung, Stadtklasse, Stadtliga oder sowas. Und wir haben halt auch diese Idee von A-Jugend und dann direkt Übergang in die erste Mannschaft, wenn es denn geht.
Ja. Funktioniert das denn bei euch?
Ja, mäßig. Also im aktuellen Kader jetzt gegen euch, der Tarek Cahit, der kurz vor Spielende noch eine Chance hatte, der zum Beispiel kommt aus der eigenen Jugend. Nils Butzen, Rechtsverteidiger, der auch durchgespielt hat, der kommt auch aus der eigenen Jugend. Jetzt aus dem letzten A-Jugendjahrgang beispielsweise, hat jetzt zur neuen Saison keiner den Sprung geschafft in die erste Mannschaft.
Ja.
In die erste Mannschaft, dritte Liga, ist ja auch nochmal ganz andere Geschichte hier, ne? Also ich finde es auch skurril, was da gesagt wurde. Generell die Aussage, Testspiele, viele Testspiele, das hat ja auch nochmal einen ganz anderen Charakter, als wenn du erstens U23 einen Wettkampfcharakter immer noch hast und auch Spieler, die jetzt bei Testspielen kannst du ja höchstens sagen, hier komm, ich lasse jetzt mal alle hier und hole noch ein paar von der A-Jugend hoch und so weiter. Das hat ja überhaupt nicht die Qualität. Der Vergleich hinkt für mich völlig. Also ich weiß nicht, wer sich da gesagt hat, entweder oder, sondern es sind zwei völlig andere Konzepte und haben meiner Meinung nach überhaupt nichts miteinander zu tun. Du kannst auch trotzdem noch mehrere Testspiele machen, dass du mal so ein bisschen die Spieler aus der zweiten Reihe spielen lässt. Aber du kannst ja nie sagen, du hast da eine Äquivalenz zu, wir machen die U23 wieder auf oder lassen die von irgendwo unten wieder hochspielen. Aber seht ihr es denn auch so, dass wir das gut gebrauchen könnten oder sagt ihr, das ist eine finanzielle Belastung, die wir jetzt nicht eingehen sollten?
Also, wenn ich darauf antworten soll, ich ehrlich gesagt nervt mich das Thema mit der finanziellen Belastung. Ich muss sagen, ich glaube, wir haben uns damit gar keinen Gefallen getan, dass wir die U23 überhaupt abgeschafft haben. Wahrscheinlich, ich habe davor eigentlich gedacht, okay, vielleicht ist es keine schlechte Entscheidung, denn es war ja so, dass die Durchlässigkeit nicht gegeben war. Also du hast kaum jemanden gehabt, der wirklich hochkam. Es war einfach so. Und ich habe aber zuletzt gesehen, dass es also jetzt vor ein, zwei Jahren gab es, wo wir dann noch Torhüter holen müssten. Hildebrand damals zum Beispiel, der hat auch nicht ganz wenig Geld gekostet oder auch mal Innenverteidiger, Mattlung zum Beispiel, so immer so Leute holen mussten, weil wir keine U23 hatten, weil es da halt keine mehr gab, die du mal hättest hochziehen können für ein Spiel. Und ich glaube, das hat einfach diese Menge an Geld schon gefressen, die die U23 irgendwie pro Jahr gekostet hätte. Insofern war es, glaube ich, nicht wirklich sinnvoll. Aber aus dem sportlichen Wettbewerb aus einer sportlichen Sicht kann ich es natürlich verstehen, dass die Eintracht gesagt hat, ja, okay, U23 macht halt in der vierten Liga auch nicht so wirklich viel Sinn. Kann man so sagen. Andererseits war es aber für manchmal auch ganz schön, mal wieder gegen OFC zu spielen. Naja, also es hat sein Für und Wider. Aktuell würde ich sagen, präferiere ich immer noch die Option mit dem FSV Frankfurt, gehe aber davon aus, dass da nichts passiert von Eintracht-Seite aus. Es hört sich nicht so an, als würde es da irgendwelche Ideen für eine engere Verzahnung geben, auch wenn in der Sommerpause mal ein bisschen da belabert wurde, aber auch Hellmann hat sich eher negativ geäußert, wenn es um Partnerschaften geht und deswegen glaube ich, das ist eine Chance, die du hier vertust, weil dann kannst du sagen, FSV und Eintracht, das sind beides Profivereine, die können eher zusammenarbeiten, da brauche ich keine eigene U23. Also ich glaube, das könnte man sich so geschickt schenken, weißt du?
Stimmt. Ja, das ist gut, ja.
Anderes Thema war zum Beispiel auch der Zambrano-Deal, der uns ja wirklich alle hier irritiert hat. Alex, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber du kennst natürlich Zambrano als Spieler, als auch gestandener Bundesligaspieler, der plötzlich für 1,5 Millionen den Verein gewechselt hat, ne?
Ja, ne, ich habe es bei euch im Podcast ein bisschen nachverfolgen können, halt, als ihr darüber gesprochen habt, auch, genau. Ja.
Und der Hintergrund, warum die Person überhaupt gewechselt ist, ja, oder so wenig gewechselt ist, die lag anscheinend bei Schaf. Schaf wollte ursprünglich den Spieler aussortieren und verkaufen. Ne?
Aha.
Und ja, das sind so Dinge, die das wusste ich nicht, ja. Aber das ist ja mal ganz interessant zu erfahren. Und der Vorstand hat daraufhin gesagt, dass er mindestens kostenneutral abgegeben wird. Also man dürfe keinen Spieler ablösefrei verlieren und daher wurde vom Vorstand und von Hübner mit Zambrano abgesprochen, dass der Vertrag mit einer Ausstiegsklausel in der Höhe der einst gezahlten Transfersumme verlängert wird und Zambrano dann transferiert wird. Aber dann kam Fee und wollte nach seiner Rückkehr Zambrano unbedingt halten, sodass die Klausel fortgeschrieben wurde.
Okay.
Für mich hat keinen Sinn. Ja, also
was
macht
ein Schwachsinn.
Das trotzdem keinen Sinn.
Ja, danke. Was ist das denn für ein Schwachsinn? Das klingt ähnlich wie die Erklärung von Beckenbauer. Ja, ich musste erst ein bisschen Geld dahin überweisen, damit die mir ganz viel Geld überweise, damit hier das Also, sorry, was ist das denn für ein Gelaber? Weil sie machen sich trotzdem damit lächerlich. Da kommt ein Trainer, sagt, wenn ich aussortieren, sage ich, okay, das darfst du. Du darfst hier einen absoluten Leistungsträger aussortieren, aber nur, wenn er kostenneutral abgegeben wird. Warum? Ich kann den auch trotzdem viel mehr verkaufen. Also es heißt doch nicht so, ja, der Spieler soll aussortiert werden, dann gehen wir den günstig ab. Dann sag's doch keinem. Sag's doch keinem, als wenn Zambrano nicht für mehr Geld auch hätte wechseln können. Was ist das für ein Argument?
Selbst wenn wenn da ein Fee kommt und sagt von wegen, nee, ich will den Spieler behalten, dann hätte ich doch irgendwie versuchen können, mit dem Spieler nochmal irgendwie einen Vertrag zu ändern oder irgendwas, um dann aus dieser Ausstiegsklausel da irgendwie rauszukommen oder zumindest irgendwie einen anderen Betrag da drin zu haben. Also das verstehe ich vorne und hinten nicht.
Also ja, also und genau das, also dieses Gefühl, dass hier einem auch wirklich merkwürdige Dinge erzählt werden, ja, das hast du im Verlauf, im weiteren Verlauf auch noch. Also dann, was ich auch jetzt so nicht gedacht hätte, aber gut, man hat es schon mal ein bisschen gehört. Ein Grund, warum Schaf im Endeffekt irgendwie auch abgesägt wurde, war, dass die Spieler ja relativ gegen ihn waren, was damit zusammenhängt, ich zitiere, nach 3 Jahren mit fähigem Ballbesitz, Fußball, Kurzpass, Fußball führte die Umstellung auf den Offensivfußball Scharfschattprägung mit dem schnellen Vertikalspiel zu Problemen. Spieler wandten sich mit ihrer Unzufriedenheit an die Presse und an den Vorstand. Diese Unmutsseiten der Spieler wurde trotz ordentlicher Ergebnisse nicht aus der Welt geräumt. Ja, siehst du mal, so relevant kann das halt auch sein. Aber wie man dann auf Fee kommt, ist natürlich eine interessante Angelegenheit. Bei Fee muss es dann erst so gewesen sein, was wir auch damals schon im Eintracht-Podcast ausführlich besprochen haben. Und zwar, dass Lewandowski wirklich eine große und, wie soll ich sagen, ja doch eine große Option war und auch von vielen favorisiert wurde. Ne? Und auch anscheinend damals schon Niko Kovac, das haben wir ja auch schon mal gesagt. Aber auch hier wieder die Mannschaft wurde in die Entscheidungsfindung einbezogen und Sprecher der Mannschaft waren eindeutig für Fee. Ja, das hat sich ja
klar, weil die dann ein laues Leben haben. Also das
so. Ja, genau.
Ja, die sagen, ja, hol dir Armin wieder, da ist ja alles locker drauf hier. Also, der macht das Training ein bisschen später und so.
Kann mir mal einer mal was erklären? Was kann dieser Verein denn überhaupt selbstständig entscheiden?
Ja, ja?
Genau der
Punkt. Wie als wenn ich mir auf der Arbeit meinen Chef aussuchen darf oder was. Nee, der Chef, genau. Der ist mir zu streng. Ich hätte gerne einen anderen Chef hier. Die sollen mal ein bisschen später kommen, der Chef hier.
Nee, andersrum. Als wenn der Chef dich fragt, was du gerne irgendwie tun würdest. Oder also es ist ja auch.
Also ungefähr.
Ja, also die können nicht entscheiden, ob sie eine U23 machen oder das muss der Trainer entscheiden. Die Mannschaft wird gefragt, welchen Trainer sie haben wollen. Demnächst fragen wir noch die Fans, was es irgendwie im Stadion zu essen gibt, was ich jetzt gar nicht so schlecht finden würde. Aber
das ist eine gute Idee, ehrlich gesagt.
Das ist doch total Banane. Demnächst dürfen die Spieler noch entscheiden, wo das Trainingslager stattfindet, ob in Malle am Strand oder total. Die können auch nichts.
Ja,
das ist im Endeffekt.
Ja, was sie gesagt?
Nur ganz kurz, das ist im Endeffekt das, was wir schon irgendwie, das ist schon länger her, haben wir auch hier in der Sendung besprochen. Du hast bei der Eintracht auch oft das Gefühl, dass die Verantwortlichen sich nur persönlich, individuell reinwaschen wollen. Der eine sagt, ja, das ist ja die Abteilung damals gemacht. Der eine sagt, ja, ich kann nichts machen, ich habe kein Geld. Der eine sagt, das haben die Vorgänger gemacht. Der eine. Das ist trotzdem, ich habe damals auch den Vergleich gebracht mit den Eltern. Die geschieden sind, die müssen trotzdem sich vor dem Kind als Einheit präsentieren, sonst macht das Kind, was es will. So, das ist egal, was du für interne Zwistigkeiten hast, hier gibt es keine einheitliche Linie nach außen. Jeder erzählt manchmal was anderes. Der eine hat hier das erzählt und jetzt das. Und das hört sich von Hellmann hört sich das für mich so an. So, ja, der eine Vertrag, der war schon vor mir gemacht worden, das ist der Zambrano, das wollte der Schaf, das eine wollte der, das machen das, die Fans sind auch scheiße, das Umfeld, bla 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 bla. Und im Endeffekt landet nichts bei ihm. Im Endeffekt können die das intern gerne machen, aber was hier teilweise gelaufen ist, auch wie Schaf abgesägt wurde damals, auch über die Presse übrigens. Also auch über, das wurde alles lanciert und da hast du genau gesehen, welcher Funktionsträger von Eintracht mit welcher Zeitung redet. Das heißt, konntest du sehen. Und dann hat es mich da schon irritiert und das vervollständigt nur mein Bild, was ich da habe. Und dann, es macht uns immer wieder deutlich, was ein Chaos hier ist. Ja, sorry.
Genau, aber es zeigt einem wirklich, dass, also wenn man das jetzt so nehmen soll, wie es ist, dass Selbstverantwortung eigentlich nicht übernommen werden kann, sondern dass es immer weiter delegiert wird. Und das, ich finde es gar nicht verkehrt, wenn du einen Mannschaftsteil, also den Kapitän mal fragst, was er denkt, aber nur einbeziehen. Und das heißt nicht, dass ihr dann bestimmen, dass der neue Trainer
oder
wird.
Den Mannschaft, ich meine, dass du den Mannschaftsrat irgendwie mit einbeziehst, wenn es irgendwie um Trainerentscheidungen irgendwas geht. Ja, aber du kannst doch nicht die Entscheidung zu 100% von deren Aussage abhängig machen.
Wird wahrscheinlich auch nicht so gewesen sein, aber ja, ich denke,
es klingt sehr stark.
So hört sich das aber an.
Ja, genau.
Im Endeffekt haben sie das ja aber auch gemacht.
Ja.
Aber sie haben es auch gemacht.
Ja, und dann im Endeffekt dann auch noch zu sagen, Stimmung war ja sehr positiv nach der Rückkehr von Fee, herrschte bei der Mannschaft, im ganzen Verein und im Umfeld eine unglaublich positive Stimmung. Davon habe ich letzten Sommer nicht ganz so viel mitbekommen, aber gut, vielleicht ist der Eintracht-Podcast auch einfach nur ein bisschen sehr, sehr negativ. Will jetzt eigentlich die ganze Zeit selbstreferenziell werden. Und was ich auch interessant finde, dass bis im Winter jeder eigentlich überzeugt war, mit Fee, das läuft, denn es sollten ja 5 neue Spieler geholt werden, von hoher Qualität. am Ende kamen aber nur zwei der zuvor präsentierten Spieler. Würde mich echt mal interessieren, wer die anderen drei Namen waren, die im Endeffekt nicht geholt werden konnten. Ja.
Aber was sind das für Aussagen? Also das macht mich wahnsinnig. Also das kann er doch nicht ernsthaft sagen, so wie du es gesagt hast, Marvin. Ja, der Armin Fee kommt und die Stimmung war positiv. Jetzt kann ja sein, dass die tatsächlich positiv war, ne, die Stimmung in der Mannschaft. So von wegen, Gott sei Dank ist der Schaf weg, jetzt kommt der Dings. Das ist ja, keine Ahnung, du arbeitest in der Firma und denkst, oh Gott, der Chef, der geht mir schön auf und sagt die Firma, bla bla, ist hier so ein bisschen am Struggeln. Aber ja, dann geht am nächsten Tag die Tür auf, dann kommt der lila Launebär rein und sagt, gut, wir machen hier einen lockeren. Hallo, willst du heute nicht arbeiten, dann bleib liegen. Kriegst du eine Entschuldigung, bla bla bla. Und dann denkst du, oh scheiße, die Firma ist insolvent. Und dann denkst du, ja, die Mannschaft wollte doch den lila Launebär als Trainer haben. Was ist denn los hier? Dann was ist das? Wo sind wir denn hier? Also, wir sind die Eintracht ist eine AG. Die spielt Bundesliga-Fußball und die lassen sich indirekt, und geben es indirekt sogar zu, lassen sich von der Mannschaft erzählen, wer der Trainer sein soll. Marvin hat es richtig gesagt, natürlich musst du in die Mannschaft reinhören, wie die Stimmung ist. Und wenn ein Trainer gar nicht wohl gelitten ist, auch aus persönlichen Gründen, es kann sein. Und ich habe auch gefunden, dass Schafi nicht herpasst. Ich fand trotzdem nicht gut, wie die Mannschaft ihn dann abgesägt hat. Und genau dann zu sagen, ja, jetzt wollen wir Armin Fee, der ist so toll, der schläft auch manchmal gerne länger und so. Ja, pff, was ist denn los? Und dann steigt die Eintracht fast ab. Und die halten auch noch ewig an dem angetrunkenen lila Launebär fest. Und dann kommt jetzt, und dann müssen sie sich umschauen. Dann müssen die sich umschauen, dass dann kommt nämlich Niko Kovac im wachen Zustand und sagt, so Leute, ihr fällt aus. Wir werden jetzt hier den ganzen Tag, ihr arbeitet jetzt hier 8 Stunden, wir essen hier mittags und ihr trainiert und wir müssen einigen und schafft den Klassenerhalt. So, aber ich frage euch Leute, ich bin auch ein bisschen ratlos, wo ist denn die Team Kovac-Stimmung geblieben eigentlich? Wo ist die? Ich hätte sie noch.
Du hast mega gut jetzt eigentlich die Überleitung zum nächsten Thema schon geschafft, denn wenn wir uns fragen, wo ist die Stimmung geblieben, schließt sich die nächste Frage an, wie beenden wir die Saison, auf welchem Tabellenplatz? René, das war ja auch sowas, was du noch klären wolltest.
Ich wollte die Diskussion mal anstoßen. Ich habe mir jetzt sowohl den 93-Podcast angehört, bei dem Basti aus irgendwelchen ominösen Gründen gefehlt hat. Ich glaube, da gab es irgendeinen Geburtstag oder irgendwas. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Da war man eher so relativ negativ dem eingestellt.
Hat sich mal getraut, gell? Kaum war ich nicht da, aber die sich getraut gegen die Eintracht.
Genau, das war halt relativ viel, was auch nachvollziehbar ist, auf Basis dessen, dass wir ja kaum Spieler wirklich gekauft haben, sondern viele nur ausgeliehen haben. Relativ viele junge Spieler, von denen man das nicht weiß, was sie an Leistungen bringen können, was wir ja auch schon gesagt hatten, das ist erstmal ein Experiment. Und basierend auf dem Trainerteam Kovac, dem man auch in gewisser Art und Weise die Leistung abspricht. Und auf der anderen Seite der Rasenfunk, wo man schon irgendwie gesagt hat, naja, wir sind irgendwie gleich im Vergleich zum letzten Jahr, außer Tobi Escher, der gesagt hat, wir sind irgendwie gleich schlecht. Und da auch entsprechend die Tipps sehr unterschiedlich waren. Also ich traue mir jetzt noch kein wirkliches Urteil zu, weil ich, wie letzte Woche auch gesagt habe, es ist so ein bisschen Experiment, und da sollte man vielleicht auch einfach mal so 5, 6 Durchgänge von diesem Experiment sich anschauen, wie das ist. Aber ja, was ist denn so eure Meinung dazu jetzt mit der ganzen Geschichte und vielleicht auch den ersten Eindrücken aus Testspielen, Pokal und jetzt so Stimmung in Richtung Schalke?
Fragen wir doch mal an Alex.
Ja, es war ja klar, dass ich jetzt irgendwie, oje, 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 schwierig, wirklich schwierig. Ich habe tatsächlich die gleichen Quellen, also beziehungsweise vor allem den Rasenfunk jetzt nochmal, weil ich ja die Bundesliga ansonsten tatsächlich immer eher so aus einer entspannten Distanz betrachte. Ja, und ich glaube, um das relativ kurz zu machen, ihr landet definitiv überm Strich. Es wird, glaube ich, keine einfache Saison, das glaube ich auch, aber ich glaube, es reicht auf jeden Fall so für, ja, mindestens mal die 15, und damit seid ihr safe. So, das ist mein Tipp.
Okay.
Ich höre euch hoffentlich nicken.
Ich überlegte jetzt gerade, aber in Anbetracht dessen, dass man eben von diesem Experimentenstatus ausgeht, wäre, wenn das so sauber durchläuft, die 15 jetzt für mich okay.
Ja, ich habe jetzt auch nochmal so ein bisschen überlegt, so, also müsstest du ja auch überlegen, welche drei Mannschaften könnten dann noch dahinter landen. So. Und ich glaube eben einfach, wie gesagt, ohne da wirklich viel drin zu stecken, dass, dass es da noch drei Mannschaften gibt, die vielleicht noch größere und ganz andere Baustellen haben. Also ich habe da so ein bisschen Werder Bremen irgendwie auf dem Schirm, weiß ich nicht so genau, die sind jetzt auch im Pokal irgendwie gescheitert. Und dann hast du halt die großen Umbrüche, vor allem mit den Trainerwechseln in Ingolstadt und in Darmstadt. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr großer Faktor. So auch mit den Abgängen, was man so auch aus Darmstadt hört, auch so von dem einen oder anderen Twitterer, den man da ja dann durchaus auch kennt und schätzt, so sehr ich die Leute irgendwie auch mag, aber ich glaube, das wird dann noch, also das sind nochmal ganz andere Konstellationen und wenn man sich das nochmal so, so vor Augen führt, dann sollte es doch für die Eintracht eigentlich reichen. So.
Ja, also ich muss sagen, wenn wir noch zwei Verpflichtungen machen würden, und zwar einfach einen etwas schnellen, agilen, passsicheren Sechser bekommen und hoffentlich noch einen Innenverteidiger holen, dann denke ich, ist sogar ein bisschen mehr drin. Dann können wir wirklich vorne...
Eine ja, neue Mannschaft holen?
Nein. Also so weit würde ich nicht mal gehen. Nee, es ist ja ein gewisses Potenzial da, aber ich könnte halt schon wieder ausrasten, wenn ich sehe, dass so eklatante Schwächen, die wir seit Jahren haben, seit Abgang Rode-Schwegler ist die Doppel-Sechs einfach beschissen besetzt eigentlich oder zumindest bei weitem nicht mehr so gut wie früher und da müsste man eigentlich mal nachlegen. Es ist einfach Zeit und ich hoffe, dass da noch was gemacht wird. Dann denke ich, sind wir auch, können wir auf jeden Fall um einen einstelligen Tabellenplatz mitspielen. Ansonsten hoffe ich, also ich denke, absteigen werden wir nicht, aber wenn wir die Verpflichtung nicht machen, denke ich, wenn wir wirklich so, wie Alex sagt, Platz 15 ist da gar nicht so unrealistisch, weil wirklich nicht mehr viele Vereine bleiben, die dann hinter uns sich einrangieren werden. Zumindest jetzt aus der jetzigen Betrachtung. Aber wir müssen denen natürlich auch ein bisschen Zeit geben.
Ich halte mich hier gerade vornehm zurück, aber anscheinend will sonst keine.
Ja, ich bin gespannt mal, wenn was du sagst.
Ja, weil also ich muss echt sagen, ich habe aktuell wirklich kein so richtig gutes Gefühl. Also das hängt gar nicht mit der Mannschaft zusammen von der Eintracht generell, also ich meine natürlich, wir haben unsere Schwachpunkte, der Dennis hat es eben sehr schön rausgestrichen, finde es halt im Grunde einfach mehr oder weniger befremdlich, dass die Eintracht wirklich nicht in der Lage ist, finanziell etwas in die Hand zu nehmen, um dann personell nachzubessern. Und das macht mir halt absolut große Sorgen aktuell. Ich sehe es genauso, dass diese Schwachstellen besetzt werden müssen. Das funktioniert anscheinend nicht. Ich würde mir wünschen, dass wir im Sommerschlussverkauf noch den einen oder anderen Schnapper machen. Sieht aber gegenwärtig nicht danach aus. Es bleibt alles ruhig. Das kann auch ein Positives, das kann auch was Positives sein. Aber so, wenn da nichts mehr passiert, wird es einfach problematisch. Das defensive Mittelfeld ist ein Problem. Ich glaube, die Eintracht hat sich keinen Gefallen damit getan, Aigner gehen zu lassen. Und das kann wirklich, wie wir das vor ein paar Wochen schon gesagt haben, auch der Basti hat es ja vorhin nochmal gemeint, das kann auch positiv laufen, wenn alle Rädchen ineinander gehen, dann kann das hier wirklich okay laufen, aber es ist halt sehr ungewiss. Und natürlich kannst du aus dem Magdeburg-Spiel nichts Hundertprozentiges ziehen. Das ist klar, dass die Mannschaft sich erstmal einspielen muss, aber du merkst halt, sie braucht ihre Zeit. Und ich weiß nicht, und das ist das ganz große Problem. Ich würde sagen, die Mannschaft hat Talent und auch Qualität. Aber das Problem, was ich sehe, ist, dass sie eventuell gar nicht die Zeit und die Chance bekommt, sich dementsprechend zu entwickeln. Das heißt, dass sie ihr Potenzial gar nicht abrufen kann und dass es dann in eine absolute Negativspirale geht. Mhm. Und das ist die Angst, die ich momentan habe. Deswegen sehe ich nicht zwingend, wie der Spiegel, die Eintracht heute auf Platz 18 getippt haben. So düster sehe ich nicht. Nee. Aber bei mir wird es mit viel Wohlwollen auch nur Platz 15. Das ist momentan diese Befürchtung, die ich in mir trage. Und wäre ich nicht Eintracht-Fan, wäre es vielleicht noch negativer. Aber wir haben einen sehr guten Torhüter. Setzen wir uns als, damit unterscheiden wir uns zum Beispiel von Ingolstadt oder auch von, würde ich auch, ja, also von Ingolstadt auf alle Fälle, auch von Leipzig unterscheiden wir uns. Das ist ein ganz, ganz großer Vorteil. Das kann uns auch wirklich ein paar Punkte retten, auch besser als den Augsburg, würde ich sagen. Also das kann uns Punkte retten und Darmstadt Radetzky, wenn er die Form behält. Aber das reicht halt nicht zu einer höheren Position, meines Erachtens nach.
Mit der Eintracht-Brille auf habe ich uns auf Platz 10 getippt. Realistisch sehe ich uns auf Platz 14.
Ja, dann bin ich jetzt wieder derjenige, der hier positive Stimmung reinbringen muss.
Oh, der liebe Launebär ist wieder da.
Ja, es ändert sich scheinbar dieses Jahr. Nein, gut, der Marvin hat eigentlich alles richtig gesagt. Eigentlich sehe ich es auch so, aber ich probiere jetzt mal trotzdem noch so ein paar weitere Punkte zu finden. Also meiner Meinung nach Ich sehe die Saison unter dem Hashtag X eigentlich. Also dieser Fußball hat diesen X-Faktor und der Fußball ist, ja, die Hertha ist letztes Jahr mit Rumpelfußball fast in die Champions League gekommen. Es gab Jahre, da ist Augsburg mit einer kompakten Spielweise in den Europapokal gekommen, Mainz hat das auch geschafft. Ich glaube, dass die Chance der Eintracht ist, dass die Bundesliga sehr dicht beieinander ist, dass die Spielqualität der Bundesliga schlechter geworden ist als in den vergangenen Jahren, dass die Top-Vereine da oben ihr Ding durchziehen und der ganze Rest echt Schmutz ist. Und das darin liegt auch eine Chance, um jetzt mal ein Holger Fachzitat zu bringen, und darin liegt eine Chance, weil die Ausbrüche, du kannst durch ganz kleine Feuer kannst du schon einen riesen Brand verursachen, dass du plötzlich auf einmal bist du Achter und weißt gar nicht warum. Ja gut, weil alles beieinander liegt und alle auch scheiße sind. Und ich glaube, mir gefällt jetzt, ich erkläre es aber auch warum, ich will es nicht einfach hier den X-Faktor nur sagen, aber ich erkläre es. Die erste Elf der Eintracht gefällt mir aktuell ehrlich gesagt gut. Die wir durchgegangen sind und die, oh, husch, die, gut, hätte ich jetzt nicht auf den Platz gestellt, aber gut, aber so die erste grobe Elf gefällt mir gut, die ich im Kopf habe. Und die heißt Vallejo, Abraham, Varela, Oczipka, Radetzky sowieso, dann Ahasebe, Mascarell, Gacinovic, Rebic, Meier und Ögota. Das gefällt mir gut. Und mir gefällt auch, dass der Trainer, den wir haben, genau für diesen Rumpelfußball, der aktuell in der Bundesliga gespielt wird, den kann er spielen lassen. Weil dieser Rumpelfußball viel mit Mentalität, Konzentration und dem unbedingten Willen, nur ein einziges Tor zu schießen und das egal wie zu erzwingen, der ist, wird so erfolgreich. Das heißt, die Eintracht kann mit Vereinen wie traurig ist das? Das hört sich traurig an, eigentlich auf lange Sicht. Aber die Eintracht kann mit Vereinen wie Augsburg, Darmstadt und so Ingolstadt mittlerweile mithalten, weil wir den richtigen Trainer dafür haben. Ich traue Niko Kovac, wie gesagt, nicht zu, dass hier spielerisch viel abgeht. Ich traue das aber der gesamten Bundesliga nicht zu. Und deswegen glaube ich, dass dieser X-Faktor, Hashtag X, sag ich, ich werde es jetzt immer unter meine Tweets schreiben, Hashtag X, das kann uns einfach trotzdem von Platz 6 bis 16 alles bringen. Und da ist auch der Platz 6 dabei, auch wenn die Leute mich auslachen. Deswegen tippe ich, und ich werde nicht ganz konkret, aber ich finde das schon der gewagteste Tipp hier in der Runde. Ich sage, die Eintracht erreicht einen einstelligen Tabellenplatz.
Okay.
Warum auch nicht?
Du hast ja gesagt, von Platz 6 bis 16 ist alles drin.
Ja, da haben wir ja ein breites, da haben wir jetzt ein breites Feld, also ein bisschen negativer. Gut, zum Glück ist Basti diesmal der lila Launebär, der uns in neue Sphären sieht oder in neue Sphären wähnt. Dann musst du natürlich uns aber auch sagen, wie das dann gegen Schalke laufen soll, weil am besten müssen wir dann auch da schon gleich die Punkte holen, oder?
Ja, ich würde sagen, gegen Schalke, ich sag mal, wir spielen lieber jetzt gegen Schalke als später. Schalke ist ein Konstrukt, glaube ich, was jetzt vor kurzem erst richtige Leute installiert hat. Und die können auch nicht mit dem Turbo-Dyson da durchsaugen, sondern das dauert. Und ich glaube, dass wir das vielleicht nutzen können. Ich finde, Weinziel ist ein guter Trainer, Heidel ist leider ein guter Manager, die haben leider gute Leute geholt. Aber ja, ich habe auch Interviews gelesen von Heidel, wo er sagt, auf Schalke stimmt alles, die Personen stimmen. Aber es ist trotzdem vieles verkrustet. Das ist so, ich habe das Gefühl, auf einem höheren Niveau natürlich, aber es ist wie, als wenn mal irgendwann, war leider noch nicht, aber als wenn mal irgendwann mal ein guter Manager zur Eintracht kommt oder ein guter Vorstandssport irgendwann mal, der würde ähnliche Sachen sagen. Der würde sagen, uiuiui, also das Umfeld ist hier schon gut, die manche, aber eieiei. Weil der Heil ist, glaube ich, auf Schalke gekommen, hat gesagt, ja, ihr habt hier nicht mal Räume, wo die Spieler sich irgendwie auf den Gegner vorbereiten können, weil da keine Material, also keine Infrastruktur dafür da ist. Also du hast so das Gefühl gehabt, das Bild, was ich von Tönnies auch habe, ist so ein hemdsärmeliger Millionär, da sitzt so in einer Gaststätte, der haut hier eine Runde nach der anderen raus. Aber mal zu sagen, so Leute, wollen wir mal was Cooles machen? Weiß ich nicht. Und das erklärt einiges in meinen Augen, was auf Schalke in den letzten Jahren los war, dass die immer so Underachiever waren, wo ich dachte, was ist los mit euch? Mannschaft ist geil irgendwie, aber ihr habt immer komische Trainer und da ist immer Unruhe, ich weiß gar nicht warum, aber das könnte ja deswegen sein. Weil du bist ja auch ein Spieler, der sich von so einem Umfeld einlullen lässt. Ja. Wenn du denkst, oh, ich bin ein geiler Spieler, kommst auf Schalke, ja, hier laufen die Uhren ein bisschen anders, das hast du bei Fee auch gesehen im Kleinen. Da hast du so einen Trainer, das ist klar. Das würde jedem von uns auch passieren, wenn wir morgen alle den Job wechseln und da ist ein Chef, der morgens so ins Büro kommt und zu dir sagt, hier Leute, kein Stress hier. Und dann hat er noch so eine ganz, ganz unfassbar, in Anführungszeichen, lustige Tasse. Wir sind hier auf der Arbeit und nicht auf der Flucht. So, das ist schon mal klar. So, das steckt dich auch an. Das steckt dich auch an. Dann denkst du, ja, oh, hier, wo er recht hat, hat er recht. Hier, mach schon auch erstmal einen Kaffee. So, und dann, und das kann ich bei Schalke ähnlich sehen, dummes Gelaber jetzt von mir drumherum, aber das ist für die Chance für die Eintracht. Und ich glaube und ich hoffe, dass die Stimmung im Heimspiel trotzdem gut ist und das Wetter ist geil Und wir haben das schon oft irgendwie gesagt, es gibt diese Eintracht-Heimspiele. Wetter ist gut, wir treffen uns alle, wir haben Spaß und die Eintracht gewinnt. Ich tippe 1-0 für die Eintracht. Tosche zu Ogurta, den ich bei meinem ganzen Gelaber trotzdem heute vergessen habe, der mir von den Neuzugängen am allerbesten gefällt. Wie eiskalt der vor dem Tor war, habe ich das Gefühl, vielleicht haben wir endlich mal wieder einen Stürmer hier.
Das war geil, auf jeden Fall. Das war richtig gut. Und ich lasse mich jetzt auch so zwangsläufig einfach von deiner Positivität anstecken und sage auch 2-1 für die Eintracht. Ja, wieder so ein typischer 2-1-Tipp, ne? Das macht jeder Dritte macht einen 2-1-Tipp. Aber ich denke, wir machen sogar einen 2-0, weil Radetzky habe ich so stark geredet, der fängt kein Gegentor. Regota macht auch eins und unser Alex Meyer, der Fußballgott, schießt entscheidende 2-0, damit wir hier sicher unser erstes Heimspiel gewinnen. Die einzige Frage, die sich mir stellt, was machen die ganzen Leute, die im 40er jetzt nicht reinkommen?
Keine Ahnung, darf ich noch ganz kurz unterbrechen? Sorry, ja. Ich habe hier so ein kleines Dings. Der Etienne wollte ja zu uns in die Sendung, wir waren ja leider schon voll. Jetzt hat er mir netterweise eine 4-minütige WhatsApp-Nachricht, Sprachnachricht geschickt und will auch seine Einschätzung zur Saison geben. Kann ich das kurz einspielen?
Ja, dann. Klar. Gib Gas. Ja.
Hau rein.
Hey Leute, Etienne hier von den Rocket Beans. Basti meinte gerade, ich soll ihm doch kurz mal ein Statement per WhatsApp schicken, dass er dann einspielen kann. Die Gelegenheit will ich natürlich nutzen, weil mir brennt es auch so dermaßen unter den Fußnägeln. Und ich höre euch die ganze Zeit zu und denke die ganze Zeit, ja Mann, so sieht's aus. Was die Erwartungshaltung an die neue Saison angeht, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe richtig Bauchschmerzen. Ich habe eigentlich selbst vor der Saison, wo angekündigt wurde, dass Fee zurückkommt, da hatte ich schon kein gutes Gefühl, aber noch nie hatte ich wirklich vor einer Saison so ein schlechtes Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich will nicht schon den Stab über der Mannschaft zerbrechen, auch nach dem furchtbaren Spiel jetzt gegen Magdeburg, wobei das wirklich, wirklich, wirklich einfach erschreckend schlecht war. In so vielen Belangen, ihr habt das ja auch schon zu Genüge diskutiert, aber einfach die gesamte Kaderzusammenstellung, auch der Verlust von Integrationsfiguren, von Identifikationsfiguren, von auf allen Ebenen, also Bruchhagen weg, stattdessen Bobic, also da habe ich mich ehrlich gesagt immer noch nicht dran gewöhnt, auch wenn ich ihm eine faire Chance geben will, aber es ist schon komisch, wenn man nach den Ausschreitungen da in Magdeburg dann irgendwie das besondere und ernste Wort von Bruchhagen erwartet und dann steht da plötzlich Freddy Bobic und man weiß irgendwie, er kann sich jetzt auch nicht mit den Fans verscherzen, kann das aber natürlich auch nicht gutheißen und man hat schon irgendwie das Gefühl, das ist schon kein richtig guter Start. Dann Bruno Hübner, Basti hat es ja schon richtig gesagt, der nur am Jammern und am Ausreden zusammenbrauen ist und ich sehe ständig Vereine, egal ob in der ersten oder der zweiten Liga, die es schaffen, Talente zu finden oder günstig zu verpflichten, auch Vereine, die weitaus geringere Etats haben als wir und wir leihen uns da einen halben Kader zusammen und das ist irgendwie alles, das fühlt sich alles wirklich nicht gut an und dazu die Defizite auf den Außenverteidigerpositionen, im zentralen Mittelfeld fehlt es an Geschwindigkeit, da herrscht schon wieder das Prinzip Hoffnung auf allen Ebenen, hoffentlich spielt der eine super Saison, hoffentlich kann der den nächsten Schritt machen, hoffentlich trifft Meier wieder 20 Mal, da ist einfach so eine Planlosigkeit und so eine Konzeptlosigkeit und ich habe wirklich das Gefühl, dass wir auf allen Ebenen eigentlich ein Zweitligaverein sind, gemanagt werden wie ein Zweitligaverein von den Persönlichkeiten im Verein, im Aufsichtsrat, im Management, auch beim Spielermaterial, auch bei der Nachwuchsförderung, überall sehe ich so krasse Defizite im Vergleich zu anderen Bundesligisten und ich rede jetzt nicht von den Top 6 oder 7, sondern ich rede, wie ihr es auch schon gesagt habt, von Vereinen wie Mainz, wie Köln, wie Augsburg, selbst bei einem Darmstadt denke ich mir, die haben teilweise mehr Konzept und mehr Ideen und mehr Mut als wir. Und es ist alles ein furchtbarer Haufen an Jammerei und Trostlosigkeit. Und ich muss wirklich sagen, ich war selten so pessimistisch. Ich würde gerne was Positiveres sagen und vielleicht, es wäre typisch, wenn die Eintracht jetzt Schalke irgendwie 4-0 weghaut am Wochenende und uns alle Lügen straft, aber ich habe leider ein sehr schlechtes, sehr, sehr schlechtes Gefühl. Und dazu dann noch die ganze Fangeschichte, die auch so ein ja, uns so in die Magengrube trifft und natürlich der Eintracht als Verein so einen Bärendienst leistet. Das sind keine Fans, die schaden dem Verein, wissentlich, die schaden dem Ansehen, die schaden potenziellen Geldeinnahmen. Es kostet sogar noch sehr viel Geld. Es kann Punkte kosten, es kann Zuschauerplätze kosten. Wie man sowas machen kann oder die auch noch schützen kann, ist mir absolut schleierhaft. Für mich sind es keine Eintracht-Fans. Momentan ist wirklich alles schlecht irgendwie, aber es wäre ja auch nicht die Eintracht, wenn sie nicht beweisen würde, dass es doch ganz anders kommt.
Ja.
So, kann ich jetzt meinen Tipp ändern?
Sehr gut.
Hätte ich gewusst, was er gesagt hat, hätte ich es vielleicht ganz am Anfang gespielt und hätten wir so eine kleine Kurve nach oben gehabt, aber so, da hat uns alle wieder auf den Boden der Tatsachen geholt. Vielen Dank trotzdem.
Ja, auf jeden Fall.
Vielen Dank, ja.
Er hat ja auch, wie gesagt, unglaublich viele Punkte angesprochen, die wir ganz ähnlich sehen. Ne? Und wenn wir jetzt nüchterner betrachten und nicht die rosarote Basti-Red-Brille anhaben, ja, wie er sie heute immer anhat, ja, dann...
Bald im Fanshop zu kaufen.
Ja, auf jeden Fall, ja. Dann ist es halt, dann kann es genauso laufen. Ja. Aber gut, wir müssen sehen, vielleicht laufen die Rädchen ineinander, ja, aber es ist auf jeden Fall so, dass ist alles auf einem sehr, sehr wackeligen Konstrukt gebaut ist und ja, gerade so die Punkte, defensives Mittelfeld, Außenbahn und so weiter und so fort, die werden uns noch begleiten. Ich hoffe nur, dass es Konstanten gibt mit Varela, mit Radetzky, die uns über die Saison hinweg helfen. Und jetzt ist jeder ruhig.
Da Etienne uns alle müde gebabbelt.
Ich bleibe bei meinem Tipp, ich ändere da jetzt nichts, egal wie lange Etienne da jetzt redet.
Ich auch.
Natürlich bleibe ich auch dabei. Ich muss jetzt einigermaßen zwangspositiv sein, ja, und mich irgendwie auf das erste Saisonspiel freuen können müssen, denn es ist ja im Endeffekt so, wir haben schönes Wetter voraussichtlich, ja. Das heißt, Dennis und ich sind nach zwei Appleboy wieder total voll, ja.
Wie immer.
Ja, gut, du musst auch mal was vorher essen, dann wird es nicht ganz so dramatisch, ja.
Dasselbe Problem habe ich auch, Dennis.
Sehr gut.
Dann essen wir zusammen was.
Ja, das machen wir.
Guter Plan. Und da wird jetzt alles halb so wild und dann gewinnt die Eintracht gegen ein noch nicht eingespieltes Schalke, die erst nochmal wissen, wo er im Bolo erst nochmal wissen muss, wo man in Deutschland überhaupt ist, aufs Tor schießt und so weiter und so fort. Und auch und plötzlich haut der Fährmann irgendwie sich zwei Dinger selbst rein, es wird mal Zeit, ja, der hat uns damals ja auch nur Geld gekostet, der alte Absteiger, ja. Also insofern, dann wird es dann doch ganz gut und dann gewinnt die Eintracht 3-0 und dann ist ein bisschen Ruhe im Umfeld und dann kommt es vielleicht mit der Sperre auch gar nicht so dramatisch bezüglich des DFB-Pokals. Und dann sprechen wir uns in einer Woche wieder und dann ist die Welt nur noch halb so schlimm.
Genau, bevor es soweit kommt, müssen ja Dennis und ich noch sagen, was wir tippen. Ich dachte, es wird ein grandioses Spiel. Ich sehe uns in der Tat auf einem Level mit Schalke und sagt deswegen, das wird ein ganz einfaches 2-2.
Vorhin auch schlechter als Magdeburg. Ja, Schalke, jetzt 2-2.
Ja, positive Stimmung, ne? Kann man ja auch mal seine Meinung ändern in der Stunde.
Die sehe ich sonst nur auf deinem YouTube-Kanal. Ja, Epic Games.
Ja, da siehst du am Morgen wieder positive Stimmung, dann kommt nämlich die neue Folge. Bäm.
Oho. Siehst du mal, Bäm. Shameless Plugging, ja. So, Dennis.
Sehr gut. Okay, also ich sag, wir gewinnen 2-1. Hoffe einfach, dass die Mannschaft von Schalke noch, wie ihr vorhin schon gesagt habt, nicht ganz eingespielt ist. Auch die Turniere noch ein bisschen ihre Wirkung zeigen. Hier hatten ja auch mit Goretzka und Meier zwei Abgestellte für Olympia. Vielleicht sind die noch nicht ganz fit. Ich weiß gar nicht, ob Goretzka schon wieder fit jetzt?
Nee, noch nicht.
Meine nicht. Nee.
Also der wird nicht spielen. Dementsprechend hoffen wir mal, dass das zu unseren Gunsten ausgeht und dann der Offensive, wie ihr auch schon gesagt habt, Meier, Herr Gotha oder auch Gasinovic, könnte ich mir vorstellen, dass da auf jeden Fall zwei Tore drin sind. Und wenn Radetzky mal ausnahmsweise einen reinlässt, ist das doch in Ordnung, gewinnen wir 2-1.
Das klingt doch alles.
Sehe, Leute, was ist denn los? Also nach dem, was ihr vorhin so erzählt habt, habe ich gedacht, ich tue alle 1-4, jetzt haben wir es so. Eintracht Frankfurt, alle.
Das ist halt immer so, ne? Bei Tipps schalten wir die...
Wir sind halt Eintracht-Fans und wir sind nicht ganz dicht und wir haben so Bock auf Samstag. Ich habe echt richtig Bock gerade so noch. Also jetzt, wo der Marvin so vorhin vor der Sendung so gesagt hat, klar, wir treffen uns alle und so. Geil. Eintracht.
Na dann.
Dann würde ich sagen, brauchen wir auch gar nicht mehr großartig über Fußball zu reden. Das haben wir jetzt in den letzten ein, dreiviertel Stunden, glaube ich, zur Genüge getan.
War mal eine kurze Ausgabe.
Genau, war mal eine extrem kurze Ausgabe, wie so oft. Das heißt, wir kommen wieder in den alten Rhythmus rein. Wir sagen artig Danke an Alex, dass er sich die Zeit genommen hat.
Hallo. Ich habe extra, ein Intro für unsere neue Dummschwätzer-Kategorie.
Also
natürlich. Also ja, dann das hätte man vorher sagen sollen.
Das spiele ich jetzt mal ein.
Ja, dann bitte.
Rummenigge. Ja, und meine Nominierung diese Woche in dieser Kategorie geht, Trommelwirbel, an Karl-Heinz Rummenigge. Applaus für mich selber.
Wie unerwartet nach dem Intro. Ja.
Nee, das Intro bleibt jetzt immer. Wir haben doch gesagt, wir nennen es die Saison Goldener Kalle. Also da hat
ja,
sich doch
auf
jetzt
jeden Fall.
Also sehr verdient gemacht.
Wunderbar.
Wegen was jetzt genau wurde jetzt
noch? Wegen was habe ich ihn nominiert? Ich habe ihn nominiert, seine Aussage zu im Nachklang zu dem Ribéry-Tätigkeitsding. Im Dortmund-Spiel habe ich ihn gesehen, dass er gesagt hat, dass es jetzt eine Hexenjagd wäre und wenn es überhaupt eine Schlussfolgerung geben würde, die man da aus dem Spiel ziehen müsste, dass Ribéry geschützt werden muss.
Ja.
Weil die Gegner ihn jetzt erst recht provozieren würde und dafür muss er jetzt geschützt werden. Das heißt, die Spieler, die Gegenspieler von Rummenigge sollte man jetzt eher beobachten, ob sie ihn provozieren. So quasi.
Von Ribéry, nicht von Rummenigge. Rummenigge spielt nicht mehr.
Achso. Ja. Rummenigge.
Aber Leute, ich glaube ganz ehrlich, Dummschwätzer der Woche, das wird eine Kategorie, die uns im nächsten Jahr viel Freude schenken wird. Denn Fee ist ja wieder da.
Ja, ne, dafür haben wir einen Dummschwätzer verloren. Habt ihr vorhin gelesen, dass Turn und Taxis aufhört bei Sky?
Ja, aber nächstes Jahr erst.
Also stimmt, der hat
noch. Wir haben noch ein bisschen Spaß, ja.
Ich fand allein dieses Interview schon ganz großartig. Ich habe es gerade eben nochmal rausgesucht, wo es dann auch um Faneinfeindungen und so weiter ging. Da gab es ja einen kurzen Teil zu Marcel Reif, wo er dann auch irgendwie, ich finde es gerade nicht mehr so auf die Schnelle, auch irgendwie so von wegen, er würde ja nicht Opfer von sowas werden. Er kommt relativ ungeschoren davon.
Ja, an den kommst du auch nicht ran.
Naja, aber trotzdem wird er über ihn gesprochen. Also er kriegt es ja nicht direkt mit, aber trotzdem.
Ja eben, den kannst du nicht erreichen, ich habe schon probiert.
Du hast doch sonst immer von allen die Handynummer.
Ja eben.
Ich wollte ein Glaskuchen kaufen.
Nee, ich wollte, dass er ein Intro für 93 spricht. 93 Steuer, Fußball ist nicht so mein Ding, aber 93 Steuer höre ich doch gerne mal rein. Aber es hat nicht funktioniert, leider.
Naja.
Gut, aber ich war ja letztes Mal nicht da, wo das bekannt gegeben wurde. Und ihr müsst mir, ich weiß, ich habe euch voll, echt voll gelabert und ihr seid bestimmt müde und ich nerv euch schon, aber ich muss auf jeden Fall noch feiern und ich sage gar nicht viel dazu. Armin Fee ist im Doppelpass. Danke. Ich danke dir sehr, weil das alles bestätigt, was uns in den letzten Monaten und im letzten Jahr um die Ohren geflogen ist, was wir gesagt haben, wie unfair wir doch zum Armin sind. Was macht der? Trainiert er jetzt gerade einen besseren Verein, der besser als die Eintracht ist? Ich glaube nicht. Trainiert er irgendeinen Verein? Ich glaube nicht. Nein, was macht er? Er betrinkt sich öffentlich sonntags um 11 Uhr. Bravo! Weißt du, da kann er es jetzt machen, da richtet er keinen Schaden an, weil das kann ich wegschalten. Ich mache jetzt meine Flasche auf. Vielen Dank, Armin. Prost, auf dich. Dankeschön. Das war mein Take dazu.
Ich bin ganz fest davon aus, dass Basti und Armin Fee irgendwann noch beste Dudes-Freunde werden.
Aber wäre jetzt nicht der beste Zeitpunkt, nachdem Axel ja seinen Podcast in 93 umbenannt hat, den Doppelpass in Doppelfass umzubenennen bei der Besetzung, die da unterwegs ist?
Ja, klar. Ja, schon vorher schon. Armin Fee ist ja nur das i-Tüpfelchen.
Ja, ja. Aber jetzt?
Er hat noch gefehlt. Das ist so eine kleine Prise Salz in der Suppe. Die ist jetzt drin. Jetzt kann er seine launigen Kommentare dort loslassen.
Ich stelle mir nur die Frage, Weizenbier, gibt es dann immer noch Weizenbier oder wird es dann am Sonntag dann eher Rotwein? Da müssen wir mal schauen, ne?
Ja, das werden geiles wir genauestens beobachten müssen.
Geiles neues Mischgetränk.
Oh Gott, ja, auf jeden Fall.
Rotwein-Weizen. Rotweizen.
Nein, Rot-Weiß. Das heißt, dann ist, dann der dreckige, ist dann der dreckige Armin oder irgend sowas. Ja, irgend sowas.
Genau, ja, so heißt es. Hier, das bringen wir raus. Hier, wir bringen heute nur Merchandise raus. Marvin hat ein neues Getränk erfunden, der dreckige Armin. Und die, die rote Rose, rosa-rote Bassi-Red-Brille gibt es auch zu kaufen. Alles bei uns, eintracht-podcast.de/shop.
Oh Gott, da haben wir ja schon mal schlechte Erfahrungen mitgemacht. Wir müssen uns doch mal genau überlegen.
Diesmal sind wenigstens keine T-Shirts dabei.
Nun gut, der Alex ist, glaube ich, immer noch da oder hört mich?
Ja, ja, ich bin noch da, alles gut.
Ja, der hatte jetzt schon den zweiten dreckigen Armen gemischt und hört immer noch zu.
Aber ich denke, ich
Marvin, du bist der Gänse.
Der Sendungstitel in
hier, Leute, hier, Leute, hier, Leute. Hier, drei dreckige Arme hier für die Uschi da hinten. Auf so aus, dank dir. Hey, du weißt ganz genau, was wir am Samstag trinken.
Ich will Bilder davon sehen.
Ach, hier Scheiße, ich habe gestern 18 dreckige Armingsäure, jetzt geht es mir richtig schlecht hier.
Na hey, gut, aber ich muss echt mal testen.
Ja, wieso? Ich will es jetzt auch wissen. Ich mache es auf jeden Fall. Wir werden auf jeden Fall Bilder posten, wie der Marvin und ich das irgendwann mal zusammen tun.
Ja, ich mache gerade schon mal das Bild für den Sendungstitel fertig. Das ist, wird groß.
Ein dreckiger Armin, bitte. Das könnte so zum Marvin hat gerade einen geläufigen Begriff wie Hackengekette gegeben.
Ich kann nicht mehr. Ich denke, gibt es sonst noch was oder sind wir fertig?
Ich bin sowas von fertig, das glaubt ihr gar nicht.
Durch.
Alex, willst du noch mal zu deinem Podcast was sagen? Ich denke, du
genau.
Sollst noch mal ganz kurz
Shameless Self-Plug in 2,5 Minuten. Go.
Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Sehr cool. Wie gesagt, ich bin mit dem 1. FC Magdeburg mit dem Podcast am Start. Blogge auf nurderfcm.de, da gibt es dann auch den Podcast zu finden bei Twitter als @ersatzbank. Und ja, ansonsten wünsche ich der Eintracht auf jeden Fall richtig guten Start in die Saison, euch auch. Ich werde es auf jeden Fall verfolgen, wie es da bei euch geht und mal fleißig in den Podcast reinhören. Und vielleicht kommt es am Ende doch nochmal ganz, ganz anders, als, ja, als wir uns das jetzt hier alle vorstellen.
Sehr schön.
Keine 2,5 Minuten.
Wenn wir uns dann in der Saison wiedersehen oder in 2-3 Saisons oder so, dann bist
ja,
du auch nicht bald wieder da.
Genau, und wenn wir uns dann in der ersten Liga, wenn ich dann da bei euch im Gästeblock stehe, da hätte ich jetzt nicht so viel dagegen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich denke, das ist der logische nächste Schritt.
Ja, das ist.
Genau.
Wird so kommen. Ja, gut.
Marvin, ich krieg's nicht hin. Ja. Es ist so, weißt du, was so geil wäre, wenn der am Ende des Tages würde es auch noch schmecken wahrscheinlich.
Wenn das in der Tat deine größte Sorge ist, dann weiß ich auch nicht.
Das ist geil, ich freue mich jetzt
schon. Gut. Na dann.
Habt ihr noch was?
Nee, ich bin vollends ausgelaugt.
Genau, dann sagen wir... Ja, was sagen wir denn jetzt? Jetzt habe ich meine Abmoderation.
Ja, mach zu.
Genau, wir wünschen euch eine wunderschöne Restwoche, die ja nicht mehr allzu lange ist. Wir wünschen euch einen wunderschönen, dreckigen Abend am Wochenende. Nein, ein wunderbares erstes Bundesliga-Wochenende. Viel Spaß im Stadion, vom Fernseher, wo auch immer ihr die Spiele verfolgt. Und dann melden wir uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut.
Tschüss.
Tschö.
Marvin, Junge, du bist der Geist.
Das ist traumhaft, so geil. Traumhaft.
Jungs, ihr wisst gar nicht, was das für selbstständigt sich mit Sicherheit die über die Saison. Marvin, merkt ihr diesen Moment? Was für ein Datum haben wir heute? Warte. Heute ist der 25.08.2016. Ja. Der dreckige Armin, über den werden wir in 3 Jahren auch noch sprechen. Das wird jetzt ein Ding, das ist ein Teil. Wir machen am Samstag echt ein gefaktes Foto, als wenn wir es wirklich trinken würden. Und dann
ich bin aber auch echt gespannt, ob das gut schmeckt. Das kann ja sogar sein.
Nee, aber jetzt mal im Ernst, es kann ja wirklich sein, dass es so ein Bier mit so einer gewissen Würze dann ist. So.
Ja. Also wir müssen noch an den, ja, wir müssen an den
Ingredients
Verteilung rumschreiten, ja, genau. Aber vielleicht könnte es ganz gut werden.
Und auch an den verschiedenen Biersorten im Verhältnis zur Rotwein, also so was sich zusammen irgendwie, was gut, ja.
Also wir kaufen uns auf jeden Fall ein Weißbier, ein Weizenbier und dann ein Rotwein und dann schauen wir mal.
Wir müssen ja erstmal gucken, was für ein Rotwein, da gibt es ja unterschiedliche Arten. Ja. Vielleicht solltet ihr da mal einen Experten auf dem Gebiet vorher anrufen.
Ja, vielleicht sollten wir einen Experten am Bahnhofsviertel fragen.
Ich wollte mich gerade fragen. Ja, ich wollte gerade sagen, so Tetrapack. Tetrapack Wein und ein Dosenbier.
Ja, das kenne ich nichts. Naja.
Ich erwarte Bilder davon.
Hast du die Live-Strömung jetzt eigentlich ausgemacht oder sind wir immer noch?
Ich mache die genau jetzt aus.
Alles klar. Gut, ich wollte eigentlich auch nur noch...
Geht so. Bisschen warm, aber na, das ist es ja bei euch wahrscheinlich auch.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Aber wenn wir jetzt Glück haben, ist der Basti jetzt auch noch mit dabei?
Ja.
Da ist er.
Ja. Jetzt wollte ich schon anstatt Basti in die, um die Spur zu benennen, wollte ich jetzt schon Gude in die Spur reinschreiben.
Ja, siehst du. Jetzt wenigstens mal ein Hallo.
Du hast es auf jeden Fall geprägt.
Und Marvin, jetzt haben wir Slam zu Ende geschaut.
Ja, Logo, du nicht, oder?
Doch, geistkrankes Ende irgendwie, oder?
Ja, also merkwürdig, aber also so gefühlt Shoot, oder?
Nee, ich glaube, das war so. Also ich habe gelesen, dass Chris Jericho das auch gedacht hat und dann haben die aber aufgeklärt, das war alles so geplant.
Okay, aber nicht genau so, also oder? Also ich meine jetzt,
doch,
weil das
also,
Ende war doch ziemlich abrupt, also okay.
Nee, das mit dem technischen Code, das soll alles genau so, also ich habe es zumindest jetzt mehrfach irgendwo gelesen, das hat mich auch gewundert, ehrlich gesagt.
Ist halt ein bisschen schwierig, weil du so die Leute aus irgendwie blöd hast weggehen lassen, weißt du?
Ja, das war auf jeden Fall ein scheiß Schlussszene. Naja, wir sind ja kein Wrestling-Podcast, sorry Leute. Ich muss kurz mit Marvin
alles gut.
Wolltet ihr nicht irgendwann vor Jahrzehnten schon einen anfangen?
Ja, wir hatten das eigentlich schon geplant, aber wir müssen da halt.
Dann müssen wir Marvin und ich sind dann plötzlich berufstätig geworden. Und dann
ach, endlich seid ihr erwachsen geworden, habt einen Job und schon hört der ganze Spaß auf.
Naja, es hört auch irgendwann wieder auf.
Ja, hey, Marvin, ich kündige ihn jetzt.
Ihr müsst den unbedingt noch machen. Ich war kurzfristig bei unter 100 noch zu hörenden Podcasts. Ich hatte kurzfristig schon Angst.
Ja, nee, keine Angst. Also wie gesagt, also ich bin da relativ bald ready to go, sobald ich aus meinem Urlaub zurückkehre. Ich fahre am 3. Fahre ich weg. Für 2 Wochen bin ich dann schon in der Bretagne.
Der 3. ist jetzt am kommenden Wochenende. Freitag ist das doch, oder?
Genau, Samstag ist das, ja.
3. müsste Samstag sein, genau.
Ja, genau. Ich habe jetzt mich geringfügig vertan, aber ja, genau, ist der Samstag.
Tschüss, ich bin 2 Wochen erstmal weg.
Sehr cool.
Muss auch mal sein.
Mhm. Gut, was denn ihr lacht? Denke, jetzt mach mal alles nach der Sendung. Ich freue
mich. Ja.
Genau, also, Marvin, noch einmal kurz den Plan, damit alle was da das wissen.
Genau, liebe Leute, also wir fangen natürlich mit dem Magdeburg-Spiel an. Ich denke, das wird im Zentrum unserer Berichterstattung hier heute stehen. Dann die Hellmann-Protokolle als weiteres Thema auf der Liste. Und zu guter Letzt die Eintracht vor Saisonbeginn, das Spiel gegen Schalke und unser Ausblick auf die neue Saison mit Tabelleraten.
Grande.
Grande.
Okay.
Alex, dir steht es dann frei, nach dem Magdeburg-Teil zu sagen, von wegen, ich habe genug von den Idioten, ich haue jetzt den Sack. Oder halt dann einfach mitzumachen und uns irgendwie auf Platz 18 zu tippen oder so.
Ja, ach, mal gucken. Ich denke mal, ich hänge noch ein bisschen rum, so, wenn das für euch okay ist. Irgendwie.
Ja, klar.
Ja, ja.
Also. Kannst du auf den Platz stürmen.
Ich kann genau, ja, da haben wir jetzt einen Punkt drin.
Ich wollte gerade sagen, da habt ihr ja Erfahrung drin.
Gottes Willen. Ja, genau.
Wir leider Gottes auch. Ja, also.
So. Kleine Selbsthilfegruppe jetzt hier, glaube ich.
Oh ja.
Ja. Wobei eure Jungs aber zum Glück ja wenigstens nicht im Innenraum waren, halt im Gegensatz zu unseren cleveren
Bei dem Spiel mal nicht, nein.
Bei dem, ja. Wir könnten noch Wetten abschließen, wer von unseren Vereinen die höhere Strafe am Ende der Saison hat. Also wer mehr Kohle bezahlen muss.
Wir können so ein Quartett können wir ja machen.
Ja, genau. Oh,
yeah. Stich, nur 16.000 Euro Strafe.
Gewonnen. Genau.
Naja, gut. Ich bin gespannt auf eure Anmerkung.
Hervorragend.
Gut, dann lass uns dann nicht lange warten.
Starte mal diesen Stream.
Ja, sehr gut.
Ob das sehr gut ist, das weiß ich noch nicht. Das wird sich gleich zeigen.
Kann ich mich wieder benehmen?
Das konntest du noch nie, Dennis. Versuch's gar nicht erst.
Apropos benehmen, was machen wir am Samstag, Jungs?
Oh. Kaum ist der Stream an, fängt Basti an, hier wilde Pläne zu schmieden.
Dann nach der
Sendung. Sehen wir uns aber wir sehen uns
irgendwie, oder? Ja, Samstag würde ich schon sagen. Also hab da festgerechnet.
Dennis, bist du da?
Ja, ich bin da.
Sehr gut. Top.
Ich schaffe es leider zum ersten Heimspiel nicht. Das ist ein ganz blödes Datum.
Wir müssen ja auch sowieso Karten holen, ne?
Ja,
ich glaube, Leverkusen ist mein erstes Heimspiel. Also dann bin ich auf jeden Fall am Start. Ich teile mir mit Pierre wieder die Dauerkarte.
Ah, okay.
Ich habe mich zwar nach dem Wochenende ein bisschen drüber geärgert, über diesen Move. Aber kommen wir dann gleich dazu. So, das scheint zu laufen. Ja, Aufnahme tut auch. Dann würde ich sagen, drücken wir auf den Intro-Knopf und gehen voll rein, wa?
Ja.
Jawohl.
Jawohl. Jetzt.